Hello Winter Wonderland. Schneit es bei dir auch schon?
Ja, zwei Flocken.
Hier in München ist schon echt eine ganze Menge liegen geblieben. Also hier war richtig gut, weil ich hatte so ungefähr seit einer Woche Winterreifen drauf und direkt Schnee. Oh Gott.
Krass. Ja, das ist wirklich immer krass.
Hallo, liebe Schwesti. Wie geht's? Was geht ab?
Ich bin wie immer im Vollstress. Nein. Jetzt noch mehr als sonst irgendwie gefühlt, weil wir uns verschiedene weiterführende Schulen angucken mit deren Informationsabenden. Oh. Und natürlich haben die Schulen das alles so getimt, dass das im Dezember stattfindet.
Natürlich, das ist natürlich auch total schlau, weil Familien haben ja eh gar nichts zu tun in der Vorweihnachtszeit.
Genau, das habe ich mir auch gedacht. Das heißt, mein Mann und ich wechseln uns ab zu Informationsabende plus Samstage, die wir dann in Schulen verbringen mit ganz vielen anderen Menschen. Das kann ich ja seit Corona eh nicht. Ich war gestern echt massiv gestresst, nachdem wir da ein paar Stunden in dieser Schule verbracht haben. Die Kleine, die am Rockzipfel hing, die natürlich gar keinen Bock drauf hatte und super Langeweile. Und dann die Überlegungen, welche Schule ist die richtige, welche ist es nicht? Womit tut man dem Kind einen Gefallen, womit nicht? Fuck.
Naja, vor allem, ihr wollt ja eigentlich unbedingt in eine Schule und wisst nicht, ob ihr da reinkommt. Das ist ja auch schon ein Stressfaktor hoch 95.
Ja, genau. Wir haben eine Schule im Blick und wollen das unbedingt, aber das ist ein Sechser im Lotto. Und ich habe auch schon meine körperlichen Dienste angeboten, aber irgendwie möchte das keiner wahrnehmen.
Wieso wollen Sie das nicht? Hallo?
Hallo?
Ist schon ein bisschen beleidigend, aber
ja,
okay.
Genau. Ja, ich nehme das sehr persönlich, habe ich auch gesagt. Also, naja, gut. Was soll ich machen? Ich muss es halt hinnehmen. Naja, müssen wir es halt auf dem legalen Weg probieren.
Oh, so wie alle anderen, langweilig.
Ja, da ist meine Arbeit natürlich auch nicht wirklich gut drin. Ne? Ich habe halt viel Wissen über viele Schulen und es ist einfach scheiße.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn du da schon mal als Frau Sozialarbeiterin warst und dich vielleicht auch schon mit dem einen oder anderen Lehrer angelegt hast. Hallo, ja, Sie sind jetzt die Klassenlehrerin von meiner Tochter. Ah, das ist toll.
Kennen wir uns nicht irgendwoher? Nee, nie gesehen. Ich habe ein Allerweltsgesicht. Das sage ich ganz oft. Kennen wir uns nicht irgendwo?
Ja, genau.
Nee, ich habe ein Allerweltsgesicht.
Sind Sie nicht die Sozial... Nee, ich arbeite auf dem Bau. Ich habe mit Sozialarbeit überhaupt nichts zu tun.
Scheiß, Mimi. Letztens hat mein Kollege, der will halt auch auf Partys nie darüber sprechen, was er beruflich macht, ne? Und dann hat er erzählt, dass er irgendwie mit einem Kumpel unterwegs war und die wollten irgendein Möbelstück, keine Ahnung, irgendwas abholen. Und dann hat die Frau, bei der die das abgeholt haben, so irgendwelche wie Smalltalk geführt und so. Ne? Und der ist ja total tätowiert und der wollte einfach nicht, der hörte schon oben das Kind und er wollte nicht sagen, dass er Kinder- und Jugendpsychotherapeut ist. Und so, oh, und was machst du denn so beruflich? Und er so, ich bin im Rotlichtmilieu tätig. Und die so, das muss auch, also jedem das Seine. Und der so, genau. Vor allen Dingen, so, das könnte auch tatsächlich sein. Also, ich liebe ihn sehr, aber das, von seinem Äußeren könnte das auch tatsächlich sein.
Also, ich bin Zuhälter. okay.
Aber alles fair trade.
Oh Gott, okay, jetzt sind wir hier schön angekommen. Am Standard angelangt.
Herrlich. Und?
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, die uns heute das erste Mal hören. Wir haben Niveau. Das möchte ich jetzt hier nochmal.
Wir werden es jetzt auch in den nächsten Minuten wieder unter Beweis stellen. Aber das ist so ein bisschen Comic Relief.
Vielleicht, ne? Vielleicht finde ich ja den kleinen Schlenker dadurch, dass ich dir von meinem tollen Dreh erzähle.
Ja, tu das.
Und zwar ist das wirklich Kontrastprogramm. Ich war am Freitag auf der kleinen Heimtiermesse in Stuttgart. Das ist natürlich, also ich meine, ne, sowas für die Nachrichten ist natürlich auch ein bisschen lustig. Ne? Das ist natürlich so ein buntes Stück irgendwie, so ein Feel-Good-Stück. Und dann habe ich mich da über die neuesten Trends und so informiert. Aber ich sag's dir, die Leute, die da rumlaufen, ne? Also erstmal.
Meinst du jetzt die Menschen oder
ganz
die
normale
Tiere?
Leute, die. Ja, ich habe gesagt, die Leute, die da rumlaufen. Ja, dann meine ich bestimmt die Tiere. Also
die Wesen, die da waren.
Also da waren natürlich auch so ganz normale Leute, die einfach frei hatten, ne, und sich irgendwie zu Messepreisen da irgendwie ein paar Sachen kaufen wollten, was natürlich günstiger. Aber manche Leute sind ja auch so abgespaced, ne? Da war so eine ganze Katzenabteilung und da war auch gleichzeitig die Ausstellung der Rassekatzen. Und auf der Bühne wurden dann die schönsten Rassekatzen so präsentiert, ne? Und die Moderatorin davon, da ging es um Perserkatzen und dass manche Rassen ja in Deutschland nicht erlaubt sind, weil die ja so krass überzüchtet sind. Und dann sagt die tatsächlich, ja, also sie müssen auch nicht immer auf das hören, was Politik, Medien und Presse ihnen erzählt. Und wir nur so, okay. Und dann hat sie gesagt so, können Katzen wirklich leiden? Sagt sie so. Und wir nur so, weißt du, wir haben währenddessen so cute Katzenbabys gefilmt. Oh. Wir haben das immer nur so im Hintergrund gehört und wir gucken immer nur so, bitte? Können Katzen leiden? Natürlich können Katzen leiden. Wenn du so eine überzüchtete Rasse hast, weißt du, die kaum mehr atmen kann und alle 3 Wochen irgendeinen krassen, keine Ahnung was hat.
Ey, sag das mal Peter.
Oh, ja. Peter?
Ja.
Wer ist Peter?
Was? Das ist die Organisation, die Tierschutzorganisation. Wer ist Peter? Ich kann nicht mehr.
Ganz ehrlich, auf Deutsch ist der Name auch echt ein bisschen unglücklich.
Okay, Leute, wir versuchen uns. Wir haben uns jetzt
wir
wieder.
Wir reißen uns jetzt zusammen. So, okay, gut. Okay. Also, ja, nee, wie gesagt, also es war ein wunderschöner Tag für mich, weil ich wurde dafür bezahlt, dass ich den ganzen Tag irgendwelche Hunde streichel und mich mit Hunden beschäftige. Und das fand ich, das fand ich sehr schön. Wollte ich nur erzählen. So. Gut, jetzt sind wir wieder bei 10 Minuten. Na gut, was soll's. Also Leute, hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Wir sprechen hier bei uns ja immer über alles rund ums Thema mentale Gesundheit, Familie, Sarahs Arbeit in der Familie und häufig auch das manchmal bescheuerte System dahinter, wenn wir über Jugendamt und Psychologen und Psychiater und Klinik und Ärzte und so weiter reden. Heute geht es um ein etwas leichteres Thema. Heute sprechen wir nicht über die großen psychischen Erkrankungen dieser Erde, sondern wir sprechen über das, was wirklich, das sagen wir zwar immer, aber das stimmt jetzt wirklich.
Wirklich, wirklich.
Wirklich, jede Familie betrifft. Denn es gibt keine Familie, wo das nicht stattfindet. Das ist unmöglich in irgendeiner Form. Denn es geht um die Erziehung.
Jawohl.
So. Und ich freue mich schon auf das Feedback zu dieser Folge, weil es natürlich in Sachen Erziehung, ich sag mal, sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Und man sagt ja auch, red mit deinen Freunden nicht über 2 Dinge. Über Religion und über die Erziehung.
Ich dachte über Geld und über Erziehung. Ah.
Nee, das auch, aber ich meinte jetzt so Diskussionsthemen. Ne? Fang nie an, über Religion zu diskutieren und fang nie an, über die Erziehung zu diskutieren. Mhm. Weil auf der einen Seite muss man natürlich auch sagen, das ist natürlich auch die Sache der Familie. Also ich würde mich, glaube ich, auch aufregen, wenn man mir in die Erziehung meiner Kinder reinreden würde. Und auf der anderen Sache ist es natürlich ein Thema, was die Gemüter erhitzt, weil natürlich super viel Emotionalität dahinter steckt, gerade wenn man eigene Kinder hat und dann sieht, wie andere Kinder erzogen werden und man überhaupt nicht d'accord ist, dann fällt das natürlich manchmal schwer, da nichts zu sagen. Aber über all das werden wir heute sprechen und natürlich die ganzen einzelnen Erziehungsstile aufdröseln. Jeder, der mal Pädagogik hatte in der Schule, hat jetzt einen kleinen Nachhilfekurs nochmal. Denn wir werden alles aufdröseln und dann könnt ihr vielleicht auch mal versuchen herauszufinden, welchen Erziehungsstil ihr denn anwendet. Weil ihr habt das bestimmt ja nicht so theoretisch durchgekaut, sondern macht es ja in der Praxis. Deswegen vielleicht denkt ihr euch jetzt, so heißt also mein Erziehungsstil.
Und welchen Erziehungsstil habt ihr selber erlebt? Und was macht das mit euch, dass ihr den erlebt habt? Hat das euch beeinflusst und macht ihr deswegen eine andere bei euren Kindern? Eventuell unter Umständen.
Ganz genau. Für unseren seichten Einstieg, der jetzt schon seit 15 Minuten ist, aber egal, hast du einen Fall für uns?
Also ich glaube, ich werde heute über viele Fälle sprechen, aber ich habe jetzt mir einen Fall rausgesucht, der eigentlich jetzt kein richtiger Fall ist, sondern eine Situation, die ich erlebt habe.
Mhm. Okay.
Und zwar habe ich mit einer Familie gearbeitet, die von sich aus gesagt hat, dass sie eine gleichberechtigende Erziehung zu ihren Kindern führt und dass sie immer auf Augenhöhe mit den Kindern ist und dass sie mit den Kindern diskutiert und so. Und ich dachte so, oh wow, bei dem Gespräch im Jugendamt dachte ich, boah, super, ja geil. Mhm. Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ja, was mache ich denn hier? Dann war klar, als dann die Jugendamtsmitarbeiterin, mit der ich sehr gerne zusammenarbeite, die sah schon meine Verwirrung in den Augen und ich habe die so angeguckt, so, hä, was soll ich hier? Und dann sagte sie so, ja, liebe Familie, könnten Sie vielleicht nochmal sagen, wie alt Ihre Kinder sind? Also der Jüngste war 1,5 und der Älteste war 3.
Okay.
Und die Idee war ja super, ne? Da werden wir ja auch heute drüber sprechen, aber bei dem Alter ist die Umsetzung schwierig, weil der 1,5-Jährige nichts anderes gegessen hat, außer Nutella. Und der 3-Jährige sich seit 2 Wochen geweigert hat zu duschen und die Mutter es als Körperverletzung gesehen hat, ihn gegen seinen Willen zu duschen. Und das ist natürlich super heikel. Und werden wir heute mit Sicherheit auch besprechen. Aber das war so, ne, das hörte sich alles ganz toll an und die hätten sich das ganz toll überlegt. Aber in der Umsetzung war es halt einfach schwierig. Und ich bin auch sehr gespannt über die Rückmeldungen, weil es wird kaum etwas Kontroverseres diskutiert. Und alleine das Wort Erziehung ist ja schon schwierig heutzutage. Weil ich auch viele kenne, die sagen, ich mag das Wort Erziehung nicht, da steht Ziehen drin. Und ich möchte mein Kind in keine Richtung ziehen.
Mhm.
Und da bin ich raus.
Ich bin auch gespannt, ob du dir mit dieser Folge jetzt mehr Freunde oder mehr Feinde machst.
Das ich weiß nicht, ob mehr Fall Feinde überhaupt möglich sind. Spannend. Ich bin ja eh nicht so die beliebteste Person.
Ach du, da kann immer noch jemand dazukommen.
Okay.
So, weißt du, jemand, der jetzt heute zum ersten Mal unseren Podcast hört und sich denkt, was labert die Alte denn? Zack, abgeschaltet.
Okay, danke, tschüss.
Ich finde es auch mega spannend, gerade weil diese ganze, ich sag mal, Bewegung hin zu, ich lasse mein Kind das machen, was es möchte und das, ich will nicht Erziehung sagen, weil es zieht und so. Das ist ja meiner Meinung nach ein relativ neues Phänomen. Also ich würde mal behaupten, vor 30 Jahren oder so gab es das jetzt noch nicht so verbreitet. Was ja an sich auch eine gute Entwicklung ist, ne? Weg von diesem autoritäreren Erziehungsstil, den unsere Eltern und vielleicht wir teilweise noch genossen haben. Hinzu, ne, wir gucken auf die Bedürfnisse des Kindes und so weiter. Und da gibt es ja auch unzählige Instagram- und TikTok-Accounts, die sich nur damit beschäftigen. Deswegen bin ich sehr, sehr, sehr gespannt auf deine Meinung dazu. Gerade auch in Bezug auf das Thema, wie viel Laissez-faire ist zu viel Laissez-faire. Und wenn ihr nicht wisst, was das heißt, wir werden es gleich noch erklären. Also wie viel darf ich mein Kind machen lassen? Und muss und gleichzeitig ihm auch die Grenzen geben, die es braucht. Darum geht es ja eigentlich im Kern. Genau, dann lass uns doch direkt starten. Wir werden jetzt erstmal die einzelnen Erziehungsstile, die es so auf der Welt gibt, so ein bisschen runterrattern, sage ich mal. Damit wir einfach mal über alles gesprochen haben. Und dann geht es im Einzelnen darum, wie das in der Familie dann abläuft. Was kann ich als Eltern machen? Wie funktioniert das? Und so weiter und so fort. So, und natürlich auch deine Einblicke von vielleicht ein bisschen fragwürdigeren Erziehungsstilen und wieso du sie in der Praxis erlebt hast in den Familien. Genau, so, dann starte doch mal.
Zuerst möchte ich noch mal ganz klar sagen, ob es jetzt Erziehungsstile heißt oder auch Prägung, das ist für mich eigentlich egal. Also für mich ist das eigentlich eine Erziehungsstil, ist für mich eine Prägung, was wir unseren Kindern mitgeben. In Deutschland ist es so, dass im Gesetz steht, dass jedes Kind ein Recht auf gewaltfreie Erziehung hat, aber das Kind hat kein Recht auf ein förderndes und forderndes Umfeld.
Ah.
Das heißt, wenn ich sehe in den Familien, es wird körperliche oder psychische Gewalt ausgeübt, da kann ich eher mit dem Jugendamt und mit dem Rechtsstaat etwas auslösen, als wenn ich sehe, ach, Herrum, arm Kenk, und würde ich anders machen, aber ja.
Wenn du jetzt zum Beispiel siehst, da ist klein Fritzchen, der ist super krass begabt in Mathe und wird da null gefördert, dann kannst du das halt nur sagen, hey, guck doch mal, aber da kannst du jetzt nicht mit der Jugendamtkeule kommen.
Ja. Genau. Aus meiner Sicht ist das auch einer der größten Probleme bei unserem Berufsstand. Viele Menschen gehen halt von ihren eigenen Idealen und Vorstellungen aus. Also wie würde ich mein Kind erziehen? Was ist für mich und meinen Kindern wichtig? Gesunde Ernährung, viel rausgehen, wenig Medien. Und darum geht es aber letztendlich nicht in unserem Job. Also eigentlich ist einer der Hauptsachen, die ich jeden Tag mache, akzeptieren, dass Menschen ihre Kinder anders erziehen und fördern, als ich es machen würde und es nicht als schlimm empfinden, solange es keine Gefährdung ist.
Ja.
Ich kann dann sagen, oh, finde ich jetzt schwierig, dass Özlem 2 Stunden Fernsehen gucken darf, aber ich darf es ihr nicht negativ auslegen. So zum Beispiel, ne? Also genau, und generell ist Erziehung einfach die Einflussnahme auf die Persönlichkeit des Kindes und das Verhalten eines Kindes aktiv zu beeinflussen. Mir ist es deswegen auch total egal, wie man es nennt, ob man es jetzt Erziehung oder Prägung oder, keine Ahnung, Baumbepflanzung nennt, ist mir völlig Wurst. Darum geht es letztendlich. Wie beeinflussen wir das Leben und den Charakter unseres Kindes? Und es gibt viele verschiedene und teilweise stark unterscheidende Stile und es gibt niemals eine Patentlösung. Das dachte ich nämlich am Anfang. Als ich mein erstes Kind gekriegt habe, dachte ich, ich weiß ganz genau, wie es läuft und ich werde das ganz genau so durchziehen. Wunder, oh Wunder, habe ich nicht. Und als ich dann das zweite Kind gekriegt habe, dachte ich, was soll denn noch passieren? Ich bin noch voll erprobt. Ich weiß doch jetzt, wie der Hase langläuft. Ja, aber ich brauche was ganz anderes. Da werden wir heute auch noch ganz häufig drüber sprechen.
Es ist ja auch interessant, weil du hast ja eben gesagt, du darfst nicht einschreiten, solange es keine Gefährdung ist. Tja, und bei dem Fall am Anfang, wenn das Kind 2 Wochen ungeduscht ist, ist das dann eine Gefährdung oder nicht?
Genau.
Okay, stay tuned. Da werden wir später noch drüber reden. Nee, aber musst du es dann abwägen oder was machst du dann?
Ja, es ist immer eine Abwägungssache. Und deswegen ist es auch so, dass wenn ich in irgendwelche Messi-Buden komme, ich bin da relativ relaxed. Wenn da keine kleinen Kinder wohnen und da irgendwie Kot auf dem Boden liegt von irgendwelchen Hunden, Katzen oder keine Ahnung was, sage ich, boah, ist jetzt nicht geil. Oder ich kommuniziere dann auch, nee, also beim nächsten Mal bitte bei mir im Büro und räumen Sie das bitte auf. Aber wenn da ein kleines Kind auf dem Boden krabbelt, mache ich natürlich voll die Alarmglocke. Geht gar nicht. Zum Beispiel. Ne? Oder wie ist es mit 8-Jährigen, wo der Tabak auf dem Tisch liegt?
Oh.
Ist das was anderes als die 12, 13, 8 sind oder wenn die halt 3 sind? Deswegen ist es immer eine Ermessenssache. Ne? Und ein Junge, der jetzt 2 Wochen nicht geduscht hat, ist jetzt nicht geil, aber ist jetzt auch für mich jetzt kein Wow-Mega-Ding. Für andere Sozialarbeiter aber schon. Deswegen ist es ja auch immer Ermessenssache des Einzelnen.
Okay.
Wie man das halt dann dem Jugendamt weitergibt oder auch eben nicht. Und wie man das auch den Familien transportiert. Und aus meiner Sicht ist es ganz wichtig zu sagen, dass man ein Kind erst zwischen 12 und 18 Monaten anfangen kann zu erziehen. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Also haben wir ja auch schon in unserem Podcast mehrfach drüber gesprochen. Kinder schreien lassen, die müssen sich selbst regulieren und du verwöhnst dein Kind, bla bla Blödsinn. Einfach. Bla bla Blödsinn, voll.
Naja. Das heißt, wenn du quasi jetzt ein 1-jähriges Kind hast und das, sagen wir mal, das Kind kann schon gerade so laufen. Ne, also tappst zuerst so Schritte und dann greift es die ganze Zeit, geht es immer an den Tisch und greift die ganze Zeit irgendwo hin und du willst nicht, dass es da hingreift. Sagst du dann nicht irgendwie, nein, lass das oder so? Ist das dann nicht auch schon eine Art von Erziehungsmaßnahme? Oder machst du einfach so, whoops, und oder machst du es einfach so, oh, uppala, hahaha, und dann nimmst du das Glas oder was auch immer da dann steht oder die Sachen, die auf dem Tisch stehen, nimmst du einfach weg und korrigierst das Kind gar nicht.
Naja, was ist Erziehung? Das ist ja die Frage, ne? Eine Beeinflussung, aktive Beeinflussung vom Verhalten. Ja, das heißt, es kommt ja aber darauf an, was ich mache. Wenn ich jetzt sage, nein, das möchte ich nicht und nehme es dann weg, ist es was anderes, als das Kind hochzunehmen, anzuschreien und von mir wegzusetzen als Erziehungsmaßnahme, damit wir nicht mehr in Bindung sind. Also was meine Kinder auch relativ früh lernen mussten, waren, die gehen nicht an den Hunde, ans Hundekörbchen. Das war aber nicht, dass ich dann massive Strafen gemacht habe, wenn sie es gemacht haben, sondern ich habe einfach bestimmt gesagt, nein. Und das habe ich 5 Milliarden Mal gesagt. Eine Grenze gesetzt, aber ohne Konsequenz. Irgendwann, jetzt, wenn die es jetzt machen, dann wird es eine richtige Konsequenz geben.
Du hast etwas gemacht, was du nicht machen sollst und deswegen wirst du dafür jetzt bestraft. Das wäre dann so eine klassische Erziehungsmaßnahme dann. Du wirst bestraft, weil du dann irgendwie ins Zimmer musst oder in die Ecke musst oder so.
Ja, ich mag, also das, bei Bestrafen bin ich ja so ein bisschen penibel. Ich mag lieber logische Konsequenz. Ich möchte logische Konsequenzen aussprechen.
Ja, nein, nein, aber ich meinte jetzt einfach nur,
aber das ist genau der Punkt.
Ich meinte einfach nur jetzt der Unterschied zwischen zu sagen, nein, ich möchte das nicht und nein, du gehst jetzt auf dein Zimmer, zu einem Einjährigen zu sagen, sozusagen.
Ja, genau, genau. Oder rumzubrüllen, ne? Ich möchte auch nicht, dass die Kinder fangen ja irgendwann an den Haaren zu ziehen. Dann lache ich das Kind nicht an und sage, ne, das tut mir aber total weh. Das tut mir total weh. Lass das bitte. Das mache ich natürlich auch nicht. Aber ich werde auch nicht massiv, sondern ich sage einfach nein und nehme die Hand und löse es aus den Haaren raus. Ich setze es nicht weg und ich lenke es halt ab. Also in dem Alter gebe ich halt einen anderen Reiz. Nein, das darfst du nicht haben, aber guck mal, das darfst du haben. Guck mal hier, das darfst du haben. So. Und ne, wenn an einem einjährigen Kind der Tisch komplett voll ist, ja, dann kann ich nicht erwarten, dass es das halt hinbekommt. Sondern dann räume ich den Tisch ab. Sag dann nein und räume aber dann den Tisch ab, um ihm gar nicht mehr die Möglichkeit zu geben. Das ist so der Unterschied. Bei 3-jährigen Kind oder beim 4-jährigen Kind kann ich erwarten, dass es das kann. Wenn ich es ihm beigebracht habe. Da sind wir wieder bei Erziehung.
Okay.
Das ist aber alles meine Meinung, ne? Ich bin mal sehr gespannt, was da alles jetzt kommt.
Lass uns doch direkt über den ersten Erziehungsstil sprechen, den wir jetzt heute hier im Podcast besprechen wollen. Und das ist der autokratische Erziehungsstil. Und ich glaube, das ist auch der, den die allermeisten wahrscheinlich kennen oder sich schon erschließen können, was das ist. Autokrat, Autokratie, autokratisch ist natürlich viel Gehorsam und starke Hand und.
Das ist die härteste Erziehungsform, die es quasi gibt. Bei dem Erziehungsstil geht es um eine ständige Notwendigkeit, autoritär dem Kind gegenüber zu sein. Das ist so die starke Hand. Es gibt super strenge Regeln. Es gibt keinerlei Kompromisse. Es gibt krasse Bestrafungen bei jeglichem Regelverstoß, egal wie sinnvoll oder sinnlos er ist. Ich hatte mal einen Vater, der wollte nach 20 Uhr nicht mehr, dass die Kinder aus dem Zimmer rauskommen. Da musste ein Kind pinkeln und es gab eine krasse Strafe deswegen.
Ja, okay, das ist übel. Das ist übel.
Weil die Regel war klar, dann hätte es vorher nichts mehr trinken dürfen. Selber schuld. Bumm.
Ach du Scheiße.
Die Meinung des Kindes ist bedeutungslos. Und das erschwert natürlich die Entwicklung von Kreativität und Eigeninitiative. Wenn du ständig Panik hast, eine krasse Konsequenz zu kriegen, wenn du irgendetwas falsch machst, dann lebst du dich natürlich nicht aus. Und Kreativität lebt ja auch vom Ausprobieren und von eventuell Sehnen. Das mag ich jetzt nicht so gern und das mache ich jetzt anders. Das kann zu starken Minderwertigkeitskomplexen führen. Wunder, oh Wunder, ne? Und zu krassen Aggressionen gegenüber den anderen, weil die Kinder lernen, die Gefühle zu unterdrücken und auch die Bedürfnisse zu unterdrücken. Ich möchte da auch nochmal ganz oft, das werde ich auch noch ein paar Mal sagen in diesem Podcast, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Was wir Erwachsene ganz häufig machen, bewusst manchmal, aber manchmal auch unterbewusst, ist, die wie kleine Erwachsene zu behandeln. Die können verschiedene Prozesse noch nicht sich erschließen, verschiedene Kontexte sich erschließen, Konsequenzen sehen. Wir sind in der Position, denen das zu zeigen, aufzuzeigen und denen das zu sagen. Ja? Also die haben nicht dieselbe Einsicht, was Konsequenzen angeht. Das können die gar nicht. Das müssen wir denen aufzeigen. Und was häufig ist, ist, dass die dann einfach auch versuchen, Macht in anderen Positionen auszuüben. Also in der Kita, in der Schule, weil die da versuchen, entweder da machtvoll zu sein, weil sie es zu Hause nicht können. Oder die sind halt auffällig, unauffällig und super hart angepasst. Und irgendwann kommt es halt im Erwachsenenalter raus.
Ja, ich glaube, diese Art des Erziehungsstils, den kennt man ja auch ganz viel aus Filmen und Serien und so weiter. Bei Sex Education zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die Serie geguckt hast.
Ja.
Da ist ja auch der, der ehemalige Schulleiter, der wurde ja auch ganz sogar ja, gemobbt von seinem Vater. Und es ist ja dann auch Teil der Serie irgendwie, dass er dadurch keine Gefühle zeigen kann und so. Das war, glaube ich, wirklich in, ich sag mal, unserer Elterngeneration ganz, ganz krass verbreitet, vor allem vom Vater. Wo, das hat natürlich auch ganz viel mit der Rollenverteilung von den Eltern zu tun. Ne? Der Vater hat in dieser Generation wahrscheinlich auch viel, viel weniger sich generell mit dem Kind beschäftigt als die Väter heute. Ne? Und generell sich um die Gefühle des Kindes geschert und so. Ne? Also das ist natürlich auch so eine Generationenfrage. Aber natürlich ist dieser Erziehungsstil auch heute noch präsent. Ne? Viel seltener natürlich, aber er ist immer noch da.
Ja, und was bei dem Erziehungsstil einfach auch ist, ist, dass Fehler bestraft werden, aber wenn du was richtig machst, wird es halt nicht belohnt. Und emotionale Nähe gibt es da wenig, wie du schon gesagt hast, ne? Ja. Bei dem nächsten Erziehungsstil, bei der Elterndiktatur, also autoritäre Erziehung, da ist es nämlich so, das ist ähnlich, nicht ganz so krass, aber da werden zum Beispiel Gehorsam belohnt und Fehler werden bestraft. Zum Beispiel.
Mhm. Okay, das ist quasi ein bisschen eine kleine Stufe drüber sozusagen.
Genau, also es ist eine strenge Hierarchie. Ne? Die Eltern stehen an der Spitze und die Eltern bestimmen da auch die Regeln und alle Entscheidungen und geben klare Anweisungen und das Kind hat da auch wenig zu kamellen. Aber Gehorsam wird belohnt.
Mhm.
Und es gibt da hohe Anforderungen und einen Mangel an emotionaler Unterstützung. Aber ein Mangel heißt nicht gar nicht.
Mhm.
Also es ist so ein bisschen besser.
Mhm.
Häufig liegt das auch daran, wie du schon gesagt hast, dass die Betroffenen, die das halt mit ihren Kindern machen, diese Schärfe und diese Härte selber erlebt haben und das auch als gut empfinden. Und dass Väter leider heutzutage auch immer noch eher dazu tendieren, ihre Jungs da abzuhärten.
Ja, das ist ja, ja, das kann ich mir vorstellen. So, ja, jetzt sei doch mal ein Junge und auch so Sätze wie,
sei doch mal ein Mann,
ne,
Mann, er weint
du bist
nicht.
Doch kein kleines Mädchen, ne, sowas kommt dann natürlich, ja.
Ich verstehe zum Beispiel diese Aussage, du bist eine Pussy, verstehe
ich. Ja, da haben wir ja schon mal drüber geredet, ne, das ist natürlich total frauenfeindlich, diese Aussage, weil es gibt ja auch diesen Spruch, der ist ja weit verbreitet, ne? Warum ist Pussy ein Synonym für Schwäche, wenn es original ein menschliches Wesen durch sich durchpresst und die krassesten Schmerzen ever aushält? Und Eier zu haben bedeutet Stärke, aber wenn du die Eier nur anpustest, dann liegt der Typ direkt auf dem Boden. Also das ist total gaga, aber das hat natürlich was mit der Rollenverteilung zu tun und das natürlich frauenfeindliches System und so weiter. Ne? Da brauchen wir jetzt nicht drüber zu reden.
Also
aber
für mich absolut, ja. Also die Vagina ist das stärkste Organ ever. Ever, ever.
Ja, natürlich.
Ist einfach so. Gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Was eine Folge sein kann bei dem autoritären Erziehungsstil, ist, dass es den Kindern sehr schwer fällt, sich zu entfalten und einen gesunden Selbstwert zu entwickeln. Und dass sie lernen, dass Liebe und Zuneigung an Bedingungen geknüpft ist. Verhalte ich mich so und so, kriege ich Liebe. Verhalte ich mich so und so, gibt es Konsequenzen. Und es gibt vielleicht auch eine emotionale Kälte.
Und halt nicht diese bedingungslose Liebe einfach. Ne?
Ja, Liebe und Zuneigung sollte nie an Bedingungen geknüpft sein.
Ja, ist es aber, da aber. Zumindest
genau.
das Zeigen davon. Also solche Eltern sagen ja auch ganz häufig, ja, ich mache das ja nur, weil ich mein Kind liebe. Und ich will ja nur das Beste für mein Kind. Also die Liebe ist ja offensichtlich im meisten Falle da, nur sie wird halt nicht gezeigt und das Kind merkt es halt nicht und fühlt sich halt nicht geliebt.
Also ich habe in den letzten 11 Jahren 2 Elternteile erlebt, bei den ganzen Familien, die ich hatte, wo ich wirklich gedacht habe, ey, dein Kind ist dir echt scheißegal, du hast ganz, ganz arge Probleme. Alle anderen, bin ich von überzeugt, machen alles aus Liebe. Oder aus den eigenen Problemen, die sie nicht bewältigt bekommen.
Mhm.
So, häufig sind die Eltern ja dann blockiert, wenn die sich dann nicht melden bei ihren Kindern oder auch bei den Ex-Partnern. Dann sind die blockiert und kriegen ihr Leben nicht auf die Kette, was hat nichts mit der Liebe zu tun.
Mhm.
Hilft halt den Kindern nicht, wenn die sagen, ja toll, interessiert mich nicht. Elternteil ist trotzdem nicht da. Aber ja, habe ich noch so noch nicht erlebt häufig, dass ich wirklich sagen konnte, Alter, das ist richtig, richtig offensichtlich.
Mhm.
Geht ja einfach so dermaßen am Hintern vorbei.
Mhm.
Jetzt kommt der nächste Erziehungsstil, der autoritative
mhm.
Erziehungsstil. Bei dem autoritativen Erziehungsstil geht es darum, mehr Emotionalität und Wärme zu kombinieren mit strengen Regeln. Also es gibt klare Grenzen, die unterstützen und verteilen aber auch viel Lob, die Elternteile.
Mhm.
Und nach Möglichkeit beziehen Eltern das Kind in den Entscheidungsprozess mit ein, haben aber trotzdem stets das letzte Wort.
Mhm, okay.
Und die Eltern leben den Kindern auch die eigenen Erwartungen vor. Also Lernen am Modell ist ja auch ein ganz großes Ding, wo ich ein großer Verfechter bin. Also wenn du eine Kippe in der Hand hast und währenddessen deinem Kind sagst, dass das Rauchen einfach ungesund ist, wie glaubwürdig machst du dich da?
Mhm, mhm.
Und so ist das halt mit allem. Wenn ich scheiße mit meinen Mitmenschen umgehe und mit meinen Partnern umgehe, dann lebe ich das meinen Kindern vor, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Da kann ich ihnen 10-mal predigen, bitte mach das anders. Das Vorleben ist immer noch einer der effektivsten Erziehungsmaßnahmen, finde ich.
Mhm. Was hältst du von diesem Erziehungsstil? Und ich möchte am Ende auch wissen, was du denkst, was du für einen Erziehungsstil hast.
Ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit haben heute.
Aber jetzt erstmal, was hältst du von diesem Erziehungsstil? Weil ich finde, für mich als Laie, ne, ich habe ja keine Kinder, klingt das ja jetzt erstmal ganz, ich finde, das klingt ganz okay. So, also, ne, du unterstützt dein Kind viel, aber du bist halt am Ende derjenige, der die Entscheidungen trifft, so, und Kommunikation, und du lebst es halt vor.
Ja, also ich möchte vorher noch ganz kurz sagen, was daraus resultieren kann.
Ja,
ne?
Okay.
Also es kann daraus resultieren, dass es lernt, Entbehrungen und Enttäuschungen zu ertragen, das Kind. Es lernt zu diskutieren und negative Gefühle auszuhalten.
Mhm.
Es kann Gefühle zeigen und selbstbewusst die Meinung sagen.
Mhm.
So. Der Punkt ist, dass ich finde den Erziehungsstil eigentlich schon sehr gut.
Ja.
Was mir aber zu krass ist, ist, dass die Eltern halt bei allem immer das letzte Wort haben.
Mhm.
Also je nach Alter finde ich das nicht angebracht.
Mhm.
Also ich glaube schon, dass ich viel von diesem Erziehungsstil bei meinen Kindern anwende. Aber meine Kinder dürfen halt auch mit mir diskutieren und auch Recht bekommen.
Mhm.
Zum Beispiel, meine Tochter kommt aus der Schule und ich sage so, du liest jetzt bitte noch 5 Seiten. Dann sagt die, boah, Mama. Dann sage ich, nee, jeden Tag lesen. Ich möchte, dass du jetzt 5 Seiten liest. Und die sagt, Mama, ich habe heute in der Schule in der Freistunde schon 20 Seiten gelesen. Dann bleibe ich nicht dabei, sondern gehe mit ihr in die Diskussion, höre mir ihre Argumente an und kann dann auch sagen, okay, Schatz, nee, hast recht. Okay, dann halt nicht.
Hm, und was ist, wenn sie in der Schule gar keine 20 Seiten gelesen hat?
Da geht es halt auch natürlich um Vertrauen. Da vertraue ich meiner Tochter schon,
mhm.
Dass sie das gemacht hat.
Mhm.
Das ist halt nicht so ganz starr. Mhm. Und wenn mein Kind mit 14, 15 sagt, ich will auf die Party und ich sage, auf gar keinen Fall gehst du auf die Party und sie kann mir aber gute Argumente liefern und mir ein gutes Gefühl damit geben, dann darf sie auf die Party gehen. Weil dieses und es ist so, ist halt irgendwann nicht mehr
mhm.
praktikabel.
Ach ja.
Okay. Aber, naja. Aber wenn die Kinder klein sind, dann habe ich das auch ganz oft schon gesagt.
Ja, ja. Mhm.
Die Welt ist unfair. Im Moment ist ja alles unfair. Ja, ist unfair. Ist aber so. Das ist unfair. Die hat 5 Minuten länger geguckt. Ja, ist unfair. Lebe damit. Ist halt unfair.
Mhm.
Die Welt ist, ich sag dann immer, die Welt ist unfair, lebe damit.
Na, wenn das mal nicht dein und es ist so wird.
Nein, das denke ich nicht. Das denke ich nicht, weil ich ja schon, also dieses mit diesem, das ist unfair, ich bin auch gar kein Fan davon, jegliche Bedürfnisse meiner Kinder emotional auf mich einwirken zu lassen und auszuschlachten. Ich sage dann immer, das darfst du auch kacke finden. Jedes Gefühl hat seine Berechtigung, aber es ändert halt die Situation nicht.
Kurzer Kontext, unsere Mutter hat früher häufig gesagt, und es ist so. Und das hat bei uns tiefe Narben hinterlassen. Mama, wenn du das hörst, ist natürlich alles mit dem Augenzwinkern, ne? Aber das hat uns wahnsinnig gemacht. Immer dieses, ja, aber wieso nicht? Und dann sagt, ja, aber da hast du ja auch immer Argumente geliefert. Ja, aber es ist doch so. Und so. Und deswegen kann ich auch das. Und das ist doch auch ganz gut. Und es ist so.
Oh, es ist so.
Mein Gott! Also, es heißt jetzt nicht, dass Mama hatte jetzt nicht immer bei allem das letzte Wort und so, ne, das will ich jetzt damit nicht sagen, aber dieser Satz, deswegen habe ich auch gerade eben gelacht, ist bei uns einfach so, so tief drin. Ja.
Ja, manche Sachen waren halt so.
Manche
das
waren
ist halt so.
So,
ne?
Genau.
Genau. Und was wir auch gelernt haben, ist auch zurückzustecken. Und ich finde, das ist heutzutage, ich finde es super, dass alles eine Berechtigung hat. Und ich finde es super, dass man viele Sachen viel ernster nimmt. Aber ich finde, manche Sachen werden halt auch zu ernst genommen. Wenn dein Chef dir sagt, hör mal, pass mal auf, Fritzchen, du hast das jetzt hier gerade scheiße gemacht. Mach es bitte neu. Und Fritzchen dann nach Hause geht zu seinen Eltern und die Eltern beim Chef vor der Matte stehen und sagen, wir möchten nicht, dass sie so mit unserem Kind sprechen und der wird gemobbt. Ja, dann ist es einfach ein bisschen zu viel aus meiner Sicht.
Man muss halt dann abwägen, ne, wie entwickelt sich das Kind dann halt, wenn es im Erwachsenenalter ist. Und es muss ja dann in der realen Welt auch klarkommen, irgendwann.
Im besten Fall, ja. Und das ist mein größtes Ziel. Mein Ziel ist es, dass ich aus meinen Kindern soziale Wesen erschaffen kann und sie darin prägen kann, dass sie auch mal zurückstecken können, ohne zu zerbrechen, aber dass sie halt auch kämpfen können und für sich einstehen können. Das ist mein Ziel. Und dass sie lernen können zu diskutieren. Wir waren gestern auf einer Schule, haben uns da den Debattierclub angeguckt. Das fand ich mega. Also viele können gar nicht mehr wirklich argumentativ gut, ruhig und sachlich diskutieren. Also hör dir mal die Jugend von heute an. Die sind entweder schnell am Beleidigen, schnell am Drohen oder rennen weg oder gehen weinen, weil sie sich gemobbt fühlen, weil irgendeiner die Meinung von denen nicht gut gefunden hat. Und dann werden daraus toxische Menschen gemacht. Ugh.
Bist du jetzt in dem Alter, wo du sagst, die Jugend von heute?
Ja, boah, Mimi, ernsthaft?
Ich muss nur gerade ein bisschen schmunzeln. Die Jugend von heute.
Die Jugend von heute, damit meine ich Teenager. Du darfst auch sagen, die Jugend von heute.
Ich gehöre offiziell noch zur Jugend, weil ich noch keine 30 bin.
Nur noch 3 Monate.
4.
Nee, okay.
Aber ich sehe das auch total. Also und ich glaube auch, das hat auch was damit zu tun, dass die Leute auf Social Media halt ihren ganzen Rotz ablassen können, wie sie wollen, ohne Konsequenz. Da ist ja wirklich, wenn du dir manche Kommentarspalten anguckst, die beleidigen sich da und können überhaupt nicht mehr sachlich werden. Und das können die dann auch im echten Leben überhaupt nicht mehr zurückschrauben. Also die haben dann so eine Eskalationsstufe erreicht und das ist dann irgendwie der Umgangston auf Social Media. Und wenn du dann im echten Leben mit denen redest, dann ist es so, die fühlen sich persönlich angegriffen, die können es nicht ertragen, dass sie vielleicht Unrecht haben, ne, die können das nicht aushalten und werden dann beleidigend und all sowas halt, ne? Und das willst du vermeiden bei deinen Kindern.
Ja, und auch sachliche Diskussionen zu führen, also finde ich total wichtig. Ich habe ständig andere Meinungen als andere, aber sag ich dann direkt, boah, gekacken. Oder boah, du doof. Ich will das hier gar nicht alles sagen, was dann da kommt.
Ja, ja.
Und ich bin, wo ich wohl sehr, sehr streng bin, ist Umgangston. Boah, ich glaube, da bin ich wirklich massiv streng. Das ist, wenn meine Kinder können mir alles sagen, können mit mir alles besprechen, aber in einem respektvollen Umgangston.
Ja, das, ich finde das auch super, super wichtig, weil das auch wieder den Standard setzt, wie sie dann mit ihren Freunden umgehen, wie sie dann mit ihren Partnern umgehen. Man sieht das ja teilweise, wenn ich sehe, wie andere Leute mit ihren Eltern reden oder auch mit ihren Partnern reden. Also habe ich ja jetzt wieder jemanden in meinem Umkreis, der in der Vergangenheit mit einem Partner zusammen war, wo gesagt wurde, halt die Fresse, zueinander. Also da, das finde ich, also ich sage zu niemandem, halt die Fresse. Also mir würde nicht eine Situation einfallen, wo ich zu irgendjemandem in meinem Umkreis diesen Satz sage. Weder zu meinem Partner, noch zu meinen Freunden, noch zu meiner Familie, zu keinem. Das sage ich einfach nie. Warum soll ich das sagen? So was sagt man einfach nicht.
Ja. Oder aber auch, ne, eben von Eltern zu Kindern und von Kindern zu Eltern. Also wenn, ich habe eine Familie, der sagt einfach ein 13-Jähriger zu seiner alleinerziehenden Mutter, boah, du nervst mich, du Otto. What?
Ja. Ja.
Geh mal kacken, du Otto. Was?
Ja, ganz schlimm.
Also, ne, und der ist 13. Und
das,
ne,
geht ja, und das ist ja noch harmlos.
Vorher hat er so nicht mit mir gesprochen. Naja, es wird schon heftiger, aber ne, was da ist für mich wirklich, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Wenn meine Kinder jetzt zu mir Otto sagen würden, dann hätten die von mir so einen krassen Blick, dann wüssten die ganz genau, da brauche ich der Mama nicht mitkommen.
Ja, und da ist es natürlich auch wichtig, dass halt die Partner da eine Linie fahren.
Ja, genau.
Also es kann nicht sein, dass du zu Papa alles sagen kannst, was du willst und nur bei Mama ist es dann so, Mama ist ja voll sensibel oder so. Ne? Sowas. Aber
ja, genau. Auf jeden Fall.
Ja, das finde ich auch ganz extrem. Und das ist auch, das kann ich auch null nachvollziehen, wie man sowas seinen Kindern nicht beibringen kann. Weil das ist einfach der Standard, der dann fürs Leben gesetzt wird, wie man miteinander umgeht.
Ich glaube, heutzutage wird einfach aus meiner Sicht weniger erzogen, weil Erziehung einfach fucking anstrengend ist.
Mhm.
Es ist einfach anstrengend, den Kindern Essensmanieren beizubringen nach einem langen Tag.
Mhm.
Und das musst du nicht nur einmal, sondern 1 Milliarden Mal denen sagen, wie die sich beim Essen verhalten sollen, ist anstrengend. Mhm. Irgendwann lässt man es vielleicht.
Mhm.
Also ich glaube, früher war es so, Papa war arbeiten, Mama war zu Hause und konnte die Erziehung komplett übernehmen. Dann ist Mama irgendwann arbeiten gegangen, Teilzeit und immer mehr, weil natürlich auch der Standard immer höher wurde, was man sich leisten möchte. Und auch alles ist teurer geworden, was man sich überhaupt noch leisten kann. Und dann fällt aber die Erziehung hinten über. Also wesentliche Institutionen, die ja heute auch noch erziehen, sind ja Kitas, Schulen, Vereine, Freunde. Die prägen ja auch alles. Und die Eltern werden halt immer mehr aus der Verantwortung genommen. Und das ist halt schwierig, weil das ist einfach für mich ganz wichtig, immer wieder zu sagen, Kinder können sich nicht selbst prägen und erziehen. Die lernen aus verschiedenen Mustern. Ich weiß, dass das einige andere sehen und jedes Kind ist unterschiedlich. Setzt du 2 Kinder in einen Haushalt, entwickeln die sich möglicherweise über die gleichen Bedingungen unterschiedlich.
Mhm.
Das eine Kind kriegt es auf die Kette und das andere Kind nicht.
Mhm.
Deswegen muss ich auch verschiedene Erziehungsstile bei meinen Kindern haben.
Mhm. Ja.
Als ich bei der Großen dachte, ich weiß, wie es läuft und 4 Jahre später die Kleine kam, ich kann die Erziehungsstile, die ich bei der Großen anwende, nicht machen bei der Kleinen.
Mm.
Das funktioniert gar nicht.
Mm.
Da muss ich ja nochmal flexibel in meinen eigenen Normen und Wertesystem sein.
Wenn das du Ziel Interesse klar daran hast, dass deine Kinder eben soziale Wesen werden. Ne? Wenn du kein Interesse daran hast, dann machst du einfach immer das Gleiche und ist ja egal.
Ich glaube, dass alle ein Interesse daran haben, aber dass einige nicht wissen, wie schaffen sie es, und auch einige wirklich heutzutage auch nicht mehr die Energie haben. Ich kann es nicht übel nehmen, wenn eine alleinerziehende Mutter einfach völlig ausgelaugt ist, keine Unterstützung bekommt und da einige Sachen vernachlässigt.
Ja.
Das ist einfach furchtbar, aber das kann ich nicht, kann ich keinem übel nehmen.
Ja.
Und dass ich dann auch immer sage, okay, ich sehe Möglichkeiten, um ihr gewünschtes Verhalten wieder zu bekommen, aber es wird immer erstmal schlimmer, bevor es besser wird, weil die Kinder sich natürlich wehren, wenn sie es jahrelang anders gekannt haben, wenn sich das dann auf einmal verändert.
Mm.
Ich habe doch mal von dem Vater erzählt, der nach Jahren der Abstinenz ein richtig, richtig, richtig einflussreicher Mann auf einmal gedacht hat, alles klar, jetzt will ich Teil im Leben meiner Familie sein. Und weder die Frau noch die Tochter das wollte.
Mhm.
Und völlig überfordert waren von Papas Präsenz. Und der wollte aber in die Erziehung gehen und in die Beziehungsgestaltung. Das Mädel war aber Teenager. Mhm. Das hat die einfach gar nicht mehr gejuckt. Mhm.
Ja, das ist ja auch so, wenn die Eltern nicht präsent sind und die Kinder alles alleine auf die Kette kriegen müssen, ne, alleine in die Welt geschickt werden und sich dadurch dann auch eine dicke Haut bekommen haben dadurch. Und dann irgendwann kommen die Eltern und sagen, auf einmal sowas wie, nimm die Schuhe von der Couch oder so. Und dann sagen diese, hä? Was willst du mir denn jetzt erzählen? Hä? Wie nehmen die Schuhe von der Couch? Ich war heute alleine einkaufen und habe gekocht. Und du willst mir jetzt sagen, genau, dass ich die Schuhe von der Couch nehme? Also nee. Das ist ja natürlich total verschoben, ne?
Ich habe eine Familie, die alleinerziehende Mutter hat drei Kinder und war lange Zeit psychisch wie auch physisch einfach sehr krank und dadurch nicht anwesend und abrufbar für die Kinder.
Mm.
Und die Kinder haben gelernt, auf Mama kann man sich nicht verlassen.
Mhm.
So, und mit der Hilfe und einiger Zeit ist die Mutter wieder voll in ihre Kraft gekommen und wollte wieder Erziehungsaufgaben übernehmen. Mhm. Das war die Hölle.
Mhm.
Wie oft die mich heulend angerufen hat und gesagt hat, es funktioniert nicht, weil die Kinder ihren eigenen Rhythmus hatten. Und wenn du einmal weißt, dass du 5 Stunden Wii spielen darfst, und Chips essen darfst und, keine Ahnung, ins Bett gehen darfst, wann du willst. Und dann kommt auf einmal Mama und sagt so, nach einer Stunde machst du aus und bitte, hier sind die Äpfel und heute gehst du duschen. Da zeigst du dir einen Vogel.
Mm.
Natürlich.
Mm.
Deswegen, ne, Erziehung ist anstrengend. Und umso älter man wird, sowieso, weil das Nervenkostüm einfach auch nicht mehr so fit ist, finde ich.
Mm.
Und umso älter die Kinder werden, desto komplexer ist es ja.
Mm.
Und mit Social Media und dem ganzen Mediengedönse kommen einfach auch immer neue Herausforderungen auf uns Eltern zu, bei denen wir mithalten müssen.
Mm.
Mein Reizdarm meldet sich jetzt schon, wenn ich meiner Tochter ein Tablet zur Verfügung stellen muss, weil es die für die Schule braucht.
Was ist der nächste Erziehungsstil?
Als nächstes kommt der Laissez-faire-Erziehungsstil. Den kennt bestimmt auch jeder, oder?
Ja, ich glaube, das ist eine der bekannteren, ja. Also Laissez-faire ist Französisch für machen lassen. Und ich glaube, dadurch erschließt sich schon ganz viel, worum es in diesem Erziehungsstil geht.
Für mich geht es dabei auch viel um Vernachlässigen. Also Kinder dürfen selbst entscheiden, was sie tun können und was sie bleiben lassen. Eltern übernehmen kaum eine Rolle eines Erziehenden, sondern verhalten sich eher passiv. Keine Richtlinien gibt es oder Erwartungen an das Kind. Und aber auch gleichzeitig wenig Unterstützung und wenig Wertschätzung.
Mhm.
Also die haben oft auch kein Interesse am Kind. Die Kinder können das dann machen und oder auch lassen. Und die Kinder lernen daraus, egal was ich mache, es interessiert keinen.
Mhm.
Es gibt auch einen Mangel an Vertrauen in sich selbst für die Kinder und die entwickeln häufig ein negatives Selbstbild, seltsamerweise, weil die ja eigentlich total selbstbestimmt durchs Leben rennen können. Aber diese Rahmenstrukturen und Regeln, die die Kinder brauchen und deswegen Kinder sind keine kleinen Erwachsenen.
Mhm.
Die brauchen andere Sachen als wir. Wenn mir jemand sagen würde, wenn ich ins Bett gehe oder so, dann würde ich ja einen Affen kriegen als erwachsene Frau. Aber für Kinder hat das einfach viel mit Rahmensetzung, mit Sicherheit, mit Orientierung zu tun. Auch ein Konfliktverhalten muss gelernt werden. Wie streite ich richtig? Ist Streit etwas Schlimmes?
Mhm.
Ist das gleichzusetzen wie mit einem Beziehungsabbruch? Also viele können überhaupt gar kein Konfliktlösungsmanagement für sich festlegen und entwickeln.
Mm.
Betroffene Kinder haben später auch häufig Probleme im Beziehungsaufbau mit Gleichaltrigen.
Mm.
Weil die natürlich nur darauf bedacht sind, häufig das, was sie wollen. Also Sachen abzugeben, Kompromisse zu schließen, das, was man halt braucht im realen Leben, um irgendwie zurechtzukommen auf einer Arbeitsstelle, mit Freunden, in einer Beziehung, das müssen die lernen. Und nochmal, einige Kinder haben diese Probleme und andere Kinder mit viel Resilienz haben die Probleme halt nicht.
Naja, und du musst ja auch sehen, wenn jemand so richtig laissez-faire erzogen wird, erlebt er ja auch keinerlei Konsequenzen für irgendein Verhalten. Also, ne, nein, der schreit rum, brüllt rum, ne, Özlem schmeißt irgendwie Sachen durch die Bude oder so und es gibt halt keine negative Konsequenz. Das heißt, die Kinder lernen ja auch überhaupt nicht, sich selber einzuschätzen, wie, was habe ich jetzt gerade gemacht, war das jetzt cool, war das jetzt blöd, wie war das für den anderen und so. Und wenn du, wenn so ein Kind dann in die Schule kommt, dann ist es ja vorprogrammiert, wenn dann die Lehrerin da vorne steht und sagt, okay, wir machen jetzt mal alle hier die Aufgabe und lesen jetzt mal eine halbe Stunde lang ruhig. Und die Fritzchen denkt sich dann so, nö, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ja.
Genau.
Und das ist ja schon in der ersten Klasse. Also es ist ja auch nichts, was jetzt irgendwie später erst kommt. Oder es ist ja auch schon im Kindergarten dann so. Ne, lernen, ja, mit genau, anderen Kindern zu spielen. Das ist mein Spielzeug. Ich spiele jetzt da gerade mit. Nein, aber ich will jetzt damit spielen. Solche Konfliktsituationen, die können ja überhaupt null damit umgehen dann.
Ja, genau. Erstens das. Und zweitens haben, lernen die auch nicht ausdauernd zu sein. Ein 8-Stunden-Tag. Klar. Dann haben die ein bisschen Bauchschmerzen, dann haben die das und es kann nicht auf jedes Bedürfnis und auf jede Befindlichkeit eingegangen werden. Ja, dann sind die schon raus. Also es sind häufig auch Kinder, die dann wirklich sehr egoistisch sind und auch ein großes Ego-Problem entwickeln. Weil die halt nie gelernt haben, dass jemand zu denen Nein gesagt hat oder ich möchte das nicht.
Okay, was ist jetzt der nächste Erziehungsstil, der nächste Step?
Der demokratische Erziehungsstil. Das ist der meistverbreitete in Deutschland tatsächlich.
Ah, okay. Interessant. Worum geht's da?
Es geht um Eigeninitiative und Selbstständigkeit, die da gefördert wird. Also Eltern erklären viel, beziehen die Kinder in Entscheidungsprozesse mit ein. Kind hat auch viel Eigenverantwortung, fördert Kreativität und Eigeninitiative. Die Eltern pflegen einen offenen Umgang mit Emotionen und Fehlern. Ja, und Respekt und Wertschätzung ist total wichtig und sie behandeln die Kinder auf Augenhöhe. Hört sich doch alles super an, ne?
Hört sich alles super an, ja.
Dieser Erziehungsstil erfordert viel Geduld, da die Eltern viel erklären müssen. So, und da ist mein Problem.
Okay. Dein Problem ist darin, dass du deinem Kind dauerhaft die ganze Zeit erklärst, was jetzt gemacht wird und warum das jetzt so ist.
Nein, mein Problem ist, dass viele Eltern das auch benutzen, wenn die Kinder noch gar nicht in der Lage sind, Sachen zu begreifen. Also natürlich erkläre ich meinem Kind, du musst jetzt Zähne putzen, weil sonst kommen Karies und Baktus und das ist total blöd und dann kriegst du Aua und bla und blö. So. Ich erkläre auch, du kriegst eine Spritze, das ist, weil ein kleiner Pieks, damit du langfristig gesund bist. Das erkläre ich aber ja nicht meinem Einjährigen oder Zweijährigen. Und ich diskutiere meine Kinder auch nicht tot, damit sie meinen Argumentationen folgen können. Also ich finde, es ist, das ist, viele wollen das leben und viele machen das, aber ich erkläre auch meinem Kind nicht, warum es sich jetzt bitte schneller anziehen soll in der Kita, weil wir einen Termin haben. Das sage ich. Aber ich schweife nicht 10 Minuten damit aus, wie verletzt ich bin und enttäuscht und dass ich mir wünschen würde von Fritzchen, dass er sich jetzt anzieht. Ich habe in der Kita Situationen erlebt, auch mit Eltern, die ich betreue. Dann kommt die Mutter dann dahin und Fritzchen ist total aufbrausend und will sich nicht anziehen und der braucht aber immer lange und sie sagt dann, Fritzchen, ich möchte dir jetzt erklären, dass ich sehr, sehr sauer bin und ich möchte das jetzt nicht mehr. Ne? Und Fritzchen, wenn du jetzt nicht dich beeilst, dann, weißt du was, kannst du dich einfach alleine anziehen und dann warte ich draußen. Und ich denke, gucke ich mir das Spektakel mal an, vielleicht hat Fritzchen ja verstanden, was Mutter sagt. Fritzchen hat gar nicht zugehört. So. Die Mutter sagt dann noch dreimal, Fritzchen, kannst du dich bitte anziehen? Fritzchen, ich werde jetzt schon auch wieder saurer. Ich denke, ich sehe nicht, dass die sauer wird. Aber gut, vielleicht weiß Fritzchen ja, wie seine Mutter sauer wird. Alles klar. Ende des Liedes, wir haben eine Dreiviertelstunde da gesessen, bis ich gesagt habe, so, Feierabend, Fritz, du ziehst dich jetzt an. So, auf die Plätze, fertig, los. Wer zuerst da ist, der hat gewonnen. Und danach können wir gucken, ne, kann ich dir ein Buch vorlesen. Das geht aber nur, ich bin jetzt gleich weg. Bis dann und dahin. Fritz war auf einmal total schnell angezogen.
Ja. Ja, ich glaube, das ist halt eben genau das, womit sich wahrscheinlich auch viele Eltern schwer tun, weil du willst ja auf der einen Seite irgendwie deinem Kind erklären, warum man so reagiert, wie man reagiert und warum es jetzt wichtig ist. Und also ich kann den Ansatz schon verstehen, weißt du, ich kann schon verstehen, warum die Mutter das versucht. Und es gibt doch auch manchmal die Möglichkeit, dass man in der Situation dann sagt, hey, komm, ne, irgendwie härter durchgreift und das dann später nochmal nachbespricht und sagt, schau mal, Mama ist da böse geworden, weil und so weiter. Das ist doch auch, das fällt doch auch noch in diese Art des Erziehungsstils mit rein, oder nicht? Also einfach dieses ständige Erklären, warum man das gemacht hat, was man gemacht hat. Ich glaube, das hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, dann immer irgendwie zu sagen, hey, und Mama ist ganz böse und so, sondern ich glaube, es geht auch darum zu sagen, wir müssen das nochmal besprechen, wie das gelaufen ist und warum ich das blöd fand, was da gelaufen ist.
Ja. Ja, natürlich, absolut. Aber es muss halt zu dem Kind und zu der kognitiven Reife passen. Und hier bei der demokratischen Erziehung, die ist gut. Ich erziehe meine Kinder auch häufig demokratisch. Das ist ein guter Erziehungsstil, ich verstehe das auch. Aber die Umsetzung im Alltag zu dem, was ich sehe, ist halt häufig überfordernd für die Kinder.
Mhm.
Weil wenn die gefragt werden, na, was möchtest du denn heute essen? Hast du heute eher Lust auf Pommes oder Nudeln, Reis, Kartoffeln? Was möchtest du? Manchmal, manche Kinder überfordert das. Manche Kinder brauchen das vielleicht, manche Kinder überfordert das.
Ja, auch dieses ständige vor die Wahl gestellt werden. Ne, dass das Kind halt die ganze Zeit alle Entscheidungen treffen muss. Ne? Das ist natürlich auch...
Und alles mit den Kindern besprochen wird. Wo möchten wir denn dieses Jahr in Urlaub fahren? Hast du Lust auf Kroatien oder auf Spanien? So, ich sage, wo wir hinfahren.
Mhm.
Also ich bespreche das mit Sicherheit nicht mit meinen Kindern, weil die diese Entscheidung gar nicht treffen können. Wenn es nach meiner Großen gehen würde, würden wir die nächsten 20 Jahre nach Griechenland fahren.
Ja, weil sie halt bisher häufig in Griechenland war und es da toll findet. So, Punkt.
Genau, so, natürlich. Ist ja auch wunderschön, ne? Und dann, wenn es darum geht, wie wir da den Urlaub mitgestalten, natürlich dürfen die da wieder mitentscheiden.
Mm.
Aber ich glaube, dass dieser Erziehungsstil häufig Kinder überfordert.
Mhm.
Aber wirklich an sich ein sehr guter ist.
Mm.
In dem kognitiven Feld, was die Kinder bedienen können, die da mitentscheiden zu lassen und auch mit diskutieren zu lassen, finde ich gut.
Es gibt auch eine Instagramerin, die postet auch immer Videos von ihrer Erziehung, der Erziehung ihrer Kinder, ohne die Kinder dabei zu zeigen. Nochmal ganz wichtig, Leute, zeigt eure Kinder bitte nicht auf Social Media, in keinster Form. Bitte, macht es einfach nicht. Ganz, ganz, ganz schlimm. Und ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, welchen Erziehungsstil sie genau verfolgt, aber sie ist auf jeden Fall auch immer sehr in Kommunikation mit den Kindern und erzählt dann immer davon. Ne? Und heute wollte unser Sohn das und das nicht machen, das habe ich dann mit ihm besprochen. Und sie filmt dann auch Situationen, ohne dass man die Kinder sieht, also man hört die Kinder dann. Und da bin ich echt beeindruckt, wie gut sich die Kinder ausdrücken können schon. Obwohl sie noch so jung sind. Und die sagen dann, Mama, ich war jetzt sauer, weil du hast mir das weggenommen und ich wollte noch damit spielen. Sowas zum Beispiel, ne?
Mega.
Oder drücken mega. Dann, also ganz häufig drücken die ihre Gefühle aus in einer Art und Weise, wo ich denke, boah, dass sie das in dem Alter schon können, also weißt du jetzt mal wirklich aus der kompletten Laiensicht, ne, denke ich dann manchmal so, Kinder in dem Alter können das doch noch gar nicht formulieren, die können das doch gar nicht artikulieren und die sagen das wirklich auch in so einer Ruhe dann, ne, Mama, das fand ich jetzt echt blöd, ich wollte draußen noch im Matsch spielen. Ich bin jetzt sauer. Und die sagen auch so Emotionen. Die sagen dann, ich war dann echt enttäuscht. Sowas sagen die dann. Und ich denke mir so, hä? Richtig krass.
Mhm.
Und dann denke ich mir echt, boah, Wahnsinn, dass das möglich ist, ne? Und die geht dann auf die Kinder ein und so. Und also, da war ich echt beeindruckt, muss ich echt sagen.
Ja, und da hat sie einfach auch Glück, dass sie Kinder hat, die das emotional mitmachen. Wenn du jetzt aber ein Kind hast, was keinen guten Zugang zu seinen Gefühlen hat, dann musst du denen das beibringen. Dann musst du denen beibringen, ich sehe, du bist wütend oder ich gehe davon aus, du bist wütend und du schreist die ganze Zeit nur. Kann es sein, dass du wütend bist? Was können wir tun, wenn du wütend bist? Das ist aber auch wieder anstrengend. Ja, und wie gesagt, ich habe zwei unterschiedlichste Kinder und alle Elternteile werden mir beipflichten, dass die Kinder einfach häufig was völlig Unterschiedliches brauchen. Und dann habe ich ein Kind, was noch viel Unterstützung braucht bei der emotionalen Formulierung und das eine Kind, was es aber an sich schon gut kann und Unterstützung bei anderen Sachen braucht.
Mhm.
Und dann kann ich halt nicht nur einen Erziehungsstil dafür
wählen.
Ja,
klar, ja, ja.
Bei uns war es früher auch so, dass unsere Große zum Beispiel viele Sachen an einem Tag nicht gut aushalten konnte.
Mhm.
Das mussten wir als Eltern lernen.
Mhm.
Wenn die vormittags, keine Ahnung, bei Oma war und wir nachmittags eingeladen waren am Wochenende oder wir da noch mit einkaufen mussten, dann hatte die irgendwann einfach, war die fertig.
Mhm.
Dann war die überreizt und dann hat die nur noch gebrüllt. Und natürlich wollte sie die ganzen Programme trotzdem machen und wir mussten aber dann total undemokratisch für sie entscheiden und das kannst du noch nicht.
Mm.
Und wir müssen erstmal mit dir lernen, dass du das spürst, ausdrücken kannst, dir deine Pausen nehmen kannst, um dann den Tag schön zu gestalten.
Mm.
Da hätte ich 10 Jahre mit der darüber sprechen können. Ich musste das für sie entscheiden.
Mm. Mm.
Und ich konnte nicht mit meinem 4-jährigen Kind besprechen, ob sie das denn noch schafft, den nächsten Punkt. Weil ich wusste, das kann sie gar nicht, kann sie überhaupt nicht absehen.
Mhm.
Und dann danach zu sagen, oh, das fand ich aber schade, ne, dass du das nicht geschafft hast. Nein, da muss ich mein Kind halt auch schützen und da muss ich eine Grenze ziehen.
Mhm. Mhm.
Für mich sind halt trotzdem Grenzen und Struktur geben auch wichtig.
Ich habe ein eine praktische Erziehungsfrage an dich. Deine Kinder waren Abendessen. Also ihr wart am Familientisch, habt Abend gegessen und deine Kinder haben den Teller nicht aufgegessen, weil sie gesagt haben, sie haben keinen Hunger. Bei dir ist es ja so, die Kinder müssen nicht aufessen, wenn sie keinen Hunger haben. Okay, danach haben sie noch so 1-2 Obstsachen gegessen, aber du merkst schon, okay, die haben heute irgendwie, haben die echt nicht viel gegessen irgendwie. Aber die wollten halt das Essen, was auf dem Tisch war, hatten die keinen Bock drauf, deswegen haben die das nicht aufgegessen. So. Mhm. Du bringst sie ins Bett. Alles gut, Zähne geputzt, so. Und dann, Kinder liegen im Bett und dann sagen die, Mama, ich habe noch Hunger. Kann ich noch einen Joghurt? Was machst du dann? Szenario A.
Boah.
Du gibst deinem Kind noch einen Joghurt, weil es sagt ja, dass es Hunger hat. Und du willst ja das nicht, dass dein Kind hungrig ins Bett geht. B. Du sagst, es gibt keinen Joghurt. Ihr hattet eben die Möglichkeit zu essen. Ihr hattet auch danach noch die Möglichkeit, Obst zu essen. Küche ist zu. Es gibt keinen Joghurt mehr. Oder Szenario C. Du gibst dem Kind den Joghurt und sagst dann aber danach, so, du kriegst jetzt den Joghurt, aber das ist eine absolute Ausnahme und normalerweise machen wir das nicht. Ich habe das nur heute, weil absolute Ausnahme, du kriegst es jetzt, aber besprichst dann, warum das eigentlich überhaupt gar nicht okay ist.
Okay. Das ist eine böse Fangfrage. Ich sehe jetzt schon die Hate-Kommentare auf mich zufliegen.
Okay.
Also für mich kommt es darauf an, wie alt das Kind ist.
Mhm.
Wenn meine Große, da würde ich sagen, nee, gib es nicht.
Und deine Große ist jetzt 9.
Also die weiß das, die kennt das, die kann vorher was essen und da würde ich das nicht sagen, weil die Regel einfach ganz klar ist und die für sich das schon verknuspern kann. So.
Mhm.
Ich habe das aber auch schon mal gemacht, als sie kleiner waren und das noch nicht so checken konnten, habe ich denen natürlich abends noch was gegeben, aber einen Joghurt sowieso nicht. Wenn die dann sagen, kann ich noch einen Joghurt haben, dann sage ich, nee, wenn du Hunger hast, dann gehen wir jetzt runter und du kriegst ein Brot.
Mhm. Okay, mhm.
Also ich gebe der mit Sicherheit dann keinen Joghurt, weil es einfach lecker und schlünzig ist.
Mhm.
Wenn die Hunger hat, soll die was Ordentliches essen.
Mhm.
So, es ist aber auch, wenn ich dann zum Beispiel sage, ich sehe, dass sie nicht gut isst, mein Kind mit 6 oder 7, sehe ich, die isst gerade nicht gut. Und dann sage ich, es gibt gleich nichts mehr. Bitte guck auf deinen Bauch, es gibt gleich nichts mehr.
Mhm.
Ne, und da ist es auch total situativ, wenn wir Freunde da haben und es ist wuselig und Besuch und natürlich ist die dann nicht richtig, weil die aufstehen wollen, wenn die anderen aufstehen und dann ist Essen gerade nicht so wichtig.
Mhm.
ist eine andere Situation als, wir sitzen am Essenstisch, es ist eine geregelte Situation, ich weiß, sie mag das Essen, was da vor ihr liegt und sie isst aber nicht richtig, weil irgendetwas, keine Ahnung was ist. Und ich sage dir dann dreimal, es gibt gleich nur noch ein bisschen Obst, es gibt gleich nichts mehr. Bleib bitte sitzen. Iss bitte so lange, wie dein Bauch dir sagt, dass du satt bist.
Mhm.
Wenn die dann abends noch kommt und sagt, ich will einen Joghurt, dann gibt es keinen Joghurt mehr.
Mhm. Und bei deiner Kleinen?
Das ist ein ganz anderes Kind, wie wir ja schon festgestellt haben. Meine Kleine ist 5, wird im Sommer nächsten Jahr 6. Da ist das auch situativ. Also manchmal habe ich ihr abends auch schon was gegeben, was ich aber dann ausgewählt habe.
Mhm.
Weil bei der ist das dann nämlich relativ schnell so, die will dann irgendwas Süßes.
Mhm.
Oder ein Joghurt oder noch was Obst. Und wenn ich dann sage, nee, du kannst ein Brot haben. Nee, Brot will ich nicht. Ja, dann Pech.
Dann hast du auch keinen Hunger.
Das ist zum Beispiel auch so eine Sache.
Mhm.
Ja, da bin ich halt, also vielleicht auch was altmodisch, aber da denke ich, yo, ist klar. Soll ich dir noch ein Drei-Gänge-Menü starten?
Mhm.
Soll ich dir noch irgendwas zubereiten? Irgendein Porridge einweichen lassen? Abends um 9? Und manchmal habe ich auch gesagt, nee, gib es nicht. Das ist nur eine Maßnahme, um länger wach zu bleiben oder um, keine Ahnung, was zu haben. Und auch zu sagen, so, was kannst du beim nächsten Mal machen, wenn dir das nicht schmeckt? Also ich bespreche das dann schon auch nach. Wenn sie sagt, ja, aber das Essen hat nicht geschmeckt. Und dann ist es natürlich nochmal schwierig. Hat das jetzt wirklich nicht geschmeckt? Also es ist wirklich eine sehr schwierige Sache, die ich nicht jeden Tag gleich entscheiden würde, tatsächlich. Wie war die drauf? Was war der Tag? Ich bin ja auch, wenn ich Stress habe, dann esse ich gar nichts. Auf meiner eigenen Hochzeit habe ich nur eine kleine Kartoffel gegessen von dem geilen Essen, weil ich gar nichts essen konnte. Fällt der Stress jetzt von der ab? Also siehst du, es ist keine eindeutige
Antwort.
Sache. Aber es gibt auf jeden Fall keinen Joghurt.
Ich habe das Beispiel gesagt, weil ich habe das nämlich letztens auch in einem Video gesehen, wo eine Mutter das erzählt hat, irgendwie, oh ja, mit Kindern, ne, sie hat das einfach so ein bisschen locker erzählt, so, ja, ne, mit Kindern, ne, man macht ja immer alles anders als man, bla, und hat sie eben davon erzählt, ja, ne, und dann will der eine noch was und dann will der eine noch einen Joghurt, dann gehst du wieder runter und isst einen Joghurt. Und in den Kommentaren ist es so abgegangen, aufgrund dieser Frage, gibt man dem Kind noch einen Joghurt nach dem Zähneputzen oder nicht? Und wirklich, das war so eine amerikanische Influencerin und da war wirklich die wildesten Diskussionen darüber. Manche haben halt geschrieben, ich kann das mein Kind doch nicht verhungern. Wenn die sagen, dass die Hunger haben, dann kriegen die natürlich noch was. Und andere sagen, nee, bei uns gibt's die Regel, um 8 ist die Küche zu, wie im Restaurant. Und dann sage ich, nee, sorry, Küche ist zu, da gibt's nichts mehr. So. Und dann müssen die damit leben. Ne? Und manche sagen, so, ja, mal so und so. Aber deswegen wollte ich dich fragen, wie du das handhabst, weil sie hat das wirklich nur so ganz Larifari erzählt, gar nicht mit dem Hintergrund, dass das jetzt irgendwie die große Diskussionsfrage ist, sondern einfach nur erzählt, ach ja, jetzt mit 2 Kindern ist auch ein bisschen stressiger, ihr wisst ja alle, wie das ist, hahaha, nach dem Zähneputzen und alle so, was, du gibst ja noch ein Joghurt, oh mein Gott.
Ja, das ist halt echt Social Media, ganz furchtbar.
Ja, aber es ist auch wieder das Thema Erziehung und wie erziehe ich mein Kind und da ist halt, da werden die Krallen ausgefahren, weil die Leute natürlich denken, was machst du?
Es gibt noch den egalitären Erziehungsstil.
Ja.
Also es ist nochmal die Steigerung von dem demokratischen Erziehungsstil. Es gibt eine Gleichberechtigung von Eltern und Kindern. Es gibt keine Befehle. Jede Entscheidung wird gemeinsam diskutiert und getroffen. Eltern brauchen sehr viel Geduld, ne? Aber die Kinder haben dadurch eine frühe Eigenständigkeit und Selbstständigkeit.
Mhm.
Ich glaube, es wird halt häufig eher so gelebt zwischen dem demokratischen und diesem Erziehungsstil.
Mhm. So ein Mittelding.
Ne? Die Eltern wollen keine Entscheidung ohne die Kinder treffen, aber die Kinder haben dadurch viel, viel, viel zu viel Verantwortung.
Mhm.
Und das überfordert häufig Kinder.
Dann gibt es ja noch, und das ist jetzt der letzte Erziehungsstil, den wir besprechen, der Anti-Autoritäre.
Ja, das ist das totale Gegenteil vom autoritären Erziehungsstil.
Was?
Es gibt keine Zwänge für das Kind. Entscheidungsfreiheiten und einen gewissen Spielraum für Entfaltung gibt es.
Mhm.
Viele verstehen das Ziel aber jedoch falsch und setzen überhaupt gar keine Grenze. Das ist aber nicht der Sinn der Sache.
Das ist ja dann
und
eher laissez-faire.
Die Folge ist, dass Genau, genau. Und die Folge ist, dass das Kind egoistisch werden kann, kein Konfliktverhalten erlernen kann, das, was wir eben auch schon besprochen haben, die Frustrationstoleranz sehr niedrig ist, ach nee, und Probleme beim Einhalten von Regeln existieren. Und hat nie gelernt, die Gefühle zu kontrollieren und zu verbalisieren und zu regulieren. So, bam.
Weil quasi, also wo ist jetzt da der genaue Unterschied zwischen, weil du hast ja gerade nur gesagt, die verstehen das falsch, also wie wird dieser Stil denn angewandt? Ich glaube, das hast du jetzt gerade gar nicht gesagt.
Ja, der wird eher angewandt, dass sie keine Grenzen haben, also eher Richtung laissez-faire. Aber eigentlich heißt der anti-autoritäre Erziehungsstil, dass es keine Zwänge gibt und einen gewissen Spielraum, aber nicht, dass es gar keine Grenzen gibt.
Okay.
Das ist halt für mich eher diese Vernachlässigung laissez-faire. Mach, was du willst, komm nach Hause, wann du willst, interessiert mich nicht.
Verstehe. Gut, im Prinzip ist es ja eigentlich auch immer egal, wie der einzelne Erziehungsstil gelabelt wird. Ne? Du hast ja gerade auch selber gesagt, du hast ja keinen Erziehungsstil, den du so strikt anwendest. Du bist ein bisschen da und ein bisschen da. Wo würdest du dich denn jetzt einordnen?
Es gibt ja noch die überinvolvierten Eltern. Das ist der Helikopter-Erziehungsstil. Da werden wir jetzt aber nicht weiter drauf eingehen, weil da haben wir ja eine ganze Folge zugemacht.
Ja.
Aber den gibt es natürlich auch noch, ne? Also, wie wir ja schon mitbekommen haben in den letzten Folgen, bin ich eine kleine Mini-Drohne,
Ich finde, das ist so ein geiler Begriff.
Also, ja, wirklich. Habe ich auch schon ein paar Mal jetzt angewandt. Ja. Diese autoritative Erziehung, glaube ich, schon auch hat, aber auch so ein bisschen von dem demokratischen Erziehungsstil mit. Also ich glaube, ich schwanke. Ich gebe schon in manchen Situationen klare Regeln und Verhaltensregeln vor, zum Beispiel ne, respektvoller Umgang und die sollen auch ihre Teller in die Küche bringen. Da diskutiere ich mit denen auch nicht, dass die das machen sollen. Und ich diskutiere auch nicht, wenn es um Körperpflege und Hygiene geht. Aber viele andere Sachen, die stehen schon zur Diskussion.
Ich glaube, dass das auch wahrscheinlich in modernen Haushalten, ich sag mal so in deiner, meiner Generation, wo da Menschen Eltern werden, dass das auch der angestrebteste Weg ist, vermute ich jetzt mal. Zumindest das, was ich auch aus meinem Umfeld so mitbekomme. Die Frage ist natürlich auch immer, das, was man machen will und das, was man am Ende dann macht. Denn dann kommt der Alltag, ne, das hast du ja auch schon erzählt, genau. Ne, dann bist du auf einmal alleinerziehend, dann kannst du es einfach nicht mehr so durchsetzen. Aber ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, auch zu sagen, es ist nicht schlimm, wenn man nicht immer zu 1000% konsequent ist.
Nein.
Ist nun mal auch der Alltag und es ist nun mal auch das Leben, dass man bestimmte Sachen in dem Moment einfach nicht kann. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man eine bestimmte Leitlinie hat, dass man bestimmte Standards hat, dass man in bestimmten Themen keine Kompromisse eingeht. Zum Beispiel, ne, wenn das Kind dich jetzt Arschloch nennt, dass du dann nicht sagst, ach ja, das eine Mal war okay, sondern dass man da dann schon konsequent sein muss. Aber ich glaube, die allermeisten haben ja wirklich alles, machen alles mit bestem Wissen und Gewissen. Und
ja.
Du hast natürlich den Blick, den Sozialarbeiterblick, ne, und hast natürlich auch Einblick in Familien, wo es ganz schief läuft. Aber ich glaube, wenn alle eine bestimmte Leitlinie fahren, dann klappt es ja auch meistens irgendwie.
Meine Erfahrung sagt mir, von allem ein bisschen ist gesund. Von einem zu viel ist halt nie gut.
Ja. Ja.
Ne, also am Wochenende, wenn ich ein bisschen länger schlafen kann, bin ich massiv laissez-faire. Dann sollen die von mir aus eine Stunde Fernsehen gucken.
Ja.
Also ist mir kackegal.
Ja. Ja.
Da ist mein Mann ein bisschen strenger mit. Dann denke ich mir, oh ja, mein Gott.
Ja.
Also dafür bleibe ich halt ein bisschen länger sitzen. Ist mir egal.
Ja.
So. Also ich bin in vielen Sachen auch lockerer als mein Mann und in manchen Sachen bin ich halt auch strenger.
Mhm.
Aber das Wichtige ist, dass ich für meine Kinder halt durchschaubar bin.
Ja, genau.
Die wissen das.
Ja, genau.
Die wissen, wo ich welche Macken habe.
Und das ist ja dann auch wieder so eine Art Regel, ne? Okay, heute ist Sonntag, ne? Heute ist irgendwie alles ein bisschen lockerer. Okay, dann schaut ihr mal. Das ist ja dann auch eine bestimmte Regel. Ja. Deine Kinder würden ja niemals auf die Idee kommen, an einem Dienstagmorgen den Fernseher anzumachen und zu sagen, ich gucke jetzt eine Stunde Fernsehen. So, ne? Weil das einfach auch Teil der Regel dann ist, ne? Nee, unter der Woche und wir haben Schule und Arbeit und so weiter. Okay, wir haben jetzt ja quasi die ganzen Erziehungsstile einmal durchbesprochen, haben ja auch schon viel darüber gesprochen, was du machst und was man in bestimmten Situationen machen kann. Aber was sind denn so, ich sag mal, die Grundfeste einer Erziehung? Also was sind die Dinge, wo du sagst, das und das, darauf sollten die Eltern wirklich achten, damit zumindest so eine Grundbasis da ist für eine gute Erziehung, in deinen Augen gute Erziehung?
Also in meinen Augen ist eine gute Erziehung auch viel Beziehung mit dem Kind. Mhm. Ne? Das sage ich ja auch immer ganz viel. Und dieses flexibel bleiben, das, was ich halt selber auch lebe. Also die Erziehungsstile an individuellen Bedürfnissen und Stärken des Kindes anpassen.
Mhm.
Das eine Kind braucht einfach mehr Struktur. Ich habe auch schon Eltern von ADHS-Kindern, die wirklich sehr gerne diesen demokratischen Stil leben würden, aber das braucht das Kind nicht.
Mhm.
Der braucht etwas Autoritäreres, der braucht klarere Grenzen, in denen er sich aufhalten muss. Ne? Und die Eltern sagen, boah, Frau Kutsch, wir wollen so gar nicht erziehen. Das liegt uns total fern mit Konsequenzen und so Härte durchzugreifen, aber manche Kinder brauchen das.
Mhm.
Und sich dadurch nicht zu sperren, nur weil man das selber halt nicht gut findet. Das finde ich total wichtig. Na, an Bedürfnissen anpassen einfach. Und dass es halt dieses Veränderung von Kind zu Kind und von den verschiedenen Altersklassen gibt. Also ein Kind mit 6 kann ich nicht so erziehen wie ein Kind mit 16 oder eine Jugendliche.
Mhm.
Erziehen ja sowieso nicht mit 16, aber das muss angepasst sein.
Da möchte ich nochmal auf unsere Folge hinweisen, Erziehung versus Beziehung. Da geht es nämlich genau darum, dass man irgendwann in die Beziehung gehen muss mit dem Kind und dass die Erziehung irgendwann einfach abgeschlossen ist. Also wenn euch das Thema interessiert, dann hört gerne in die Folge rein. Ich weiß gerade nicht mehr, welche Nummer es ist, aber Erziehung versus Beziehung. Vor ein paar Monaten haben wir die rausgebracht.
Dann finde ich es noch total wichtig, diese Vorbildfunktion zu achten, die wir einfach haben.
Mhm.
Schaut, wie ihr mit eurem Partner innen umgeht. Schaut, wie ihr mit euren Familien, Geschwistern, Kollegen, Freunden umgeht. Dieses Kind wird das adaptieren.
Mhm.
Und es wird euch als nicht glaubwürdig betrachten, wenn ihr sagt, ich möchte aber, dass du so und so mit uns umgehst und bitte sei respektvoll, aber das Kind erlebt selber keinen respektvollen Umgang durch andere und bekommt auch keinen respektvollen Umgang.
Mm. Es ist ja auch total prägend zu sehen, wie die Eltern miteinander umgehen. Du hast ja auch schon mal erzählt, dass du in einer Situation warst, wo du deinem Mann einen Kuss gegeben hast und ein Kind hat das gesehen und hat gesagt, so, was macht ihr denn da, hä? Und das Kind hat einfach nie gesehen, wie die Eltern Zuneigung austauschen. Das macht natürlich dann auch ganz viel mit dem Kind, wie man selber auch Zuneigung auslebt und zeigt und wie man sich vor anderen gibt und so weiter. Und dir ist es ja auch ganz wichtig, dass deine Kinder sehen, dass du und dein Mann, dass ihr euch liebt und dass ihr Zuneigung füreinander habt und dass ihr das auch zeigt und auslebt und so weiter. Natürlich bis zu einem gewissen Maße, ne? Aber ne, dass es eben ganz normal ist, dass man sich halt einen Kuss gibt oder dass man halt mal kuschelt auf der Couch und so, dass es halt euer ganz normales Miteinander ist sozusagen.
Ja, genau. Genau. Total. Und es ist auch wichtig, den Kindern damit zu zeigen, welche Beziehungsmuster denn gesund und welche nicht sind.
Mhm. Mhm.
Kinder orientieren sich einfach an den Eltern. Das ist so.
Mhm. Ja.
Und es ist, irgendwann fängt die Eigenerziehung an, aber trotzdem prägt uns das ja. Und was ich ganz wichtig finde, ist einfach Extreme bitte vermeiden. Zu viel von einer Seite kann immer zu einem Problem führen.
Ja.
Meistens ist der Mittelweg die beste Option. Und ich habe mal von einer Kollegin gehört, da hatte ich selber noch keine Kinder. Da haben wir einen Fall besprochen und sie meinte dann so, es ist für die Kinder auch wichtig, auch mal zu gewinnen. Lass die Kinder auch mal gewinnen. Und mein erster Eindruck war so, what? Wieso?
Mhm.
Und umso länger ich darüber nachgedacht habe, dachte ich, ja, es ist auch wichtig für meine Kinder, eine Diskussion gegen Mama und Papa zu gewinnen. Mhm. Sei es das mit dem, darf ich noch eine Folge gucken? Nee, darfst du nicht. Boah, bitte, das ist jetzt spannend. Oder mach jetzt bitte den Fernseher aus. Oh Mama, aber das ist jetzt gerade so spannend. Darf ich bitte noch diese Szene gucken? Nein, mach die jetzt aus. Punkt. Mhm. Wenn ich dann mit meinem Kind aber in die Diskussion gehe und sage, wie lange geht die Folge denn noch? Mm. Ja, okay, dann machen wir das ausnahmsweise, weil es jetzt gerade so spannend ist. Kein Thema. Mm. Dann merkt das Kind, ich habe selbst Einwirkung auf mich und meine Umwelt und mein Leben durch das, was ich tue.
Und halt eben auch, es kommt ja auch drauf an, wie das Kind das mit dir kommuniziert. Also wenn sie sagt, ey, ich will das gerade gucken, was ist mega spannend, ist es was anderes, als wenn sie dich anbrüllt und sagt, aber ich will jetzt. So, das heißt, wenn deine Tochter so mit dir kommuniziert, dann würdest du sagen, nee, und jetzt ist Schluss, du redest so nicht mit mir und das war's jetzt so, ciao. Aber wenn sie das quasi ruhig und sachlich, also sachlich, ne, wie sachlich das halt dann sein kann, kommuniziert, dann lernt sie ja auch, okay, wenn ich so mit Mama rede oder so mit Papa rede, dann bringt mich das halt weiter, ne? Anstatt dass ich dann direkt einen Wutanfall kriege.
Genau, absolut. Gestern beste Situation. Wir waren gestern ja mit Freunden uns eine Stuhl angucken. Unsere kleinen Töchter, die im gleichen Alter sind, sitzen auf einem Stuhl in der Mensa, haben ein Stück Kuchen vor sich und sagen, Durst, Durst, Mama Durst, Mama Durst, ich habe Durst. Mhm. So, meine Freundin direkt schon, hör mal, geht's noch? So. Und ich habe auch gedacht, also tausendmal haben wir das besprochen. Dann sage ich, nee, so nicht. Mhm. Und ich kann mit der Tochter von meiner Freundin einfach auch so reden, weil ich die einfach auch schon seit Baby kenne und viel Kontakt mit der habe. Und dann sage ich, ihr wisst genau, wie es geht. Wie sagt man das denn richtig? So kriegt ihr gar nichts von uns. Mhm. Und dann geht's, Mama, kann ich bitte was zu trinken haben, weil ich habe Durst. Oh, wenn du das so sagst, sehr gerne, mein Schatz. Mhm. Das heißt, wir müssen denen das ja auch, wenn ich dann nur sage, nee, so nicht, wir müssen denen ja auch Alternativen bieten. Ne? Oder was ich auch schon mal erzählt habe, ist, wenn die auf der Couch sitzen und sagen, Mama Obst. Mhm. Mama Obst. Da kriege ich einen Affen. Mama Obst. Reagiere ich nicht. Und irgendwann werden die dann, Mama Obst, ich reagiere nicht. Und dann ist es mittlerweile so, dass die Große zu der Kleinen sagt, boah, du weißt doch, wie das richtig geht. Hm. Und dann, Mama, kann ich bitte Obst haben? Oh, sehr gerne, mein Schatz. Und dann mache ich den gerne Obst.
Es gibt doch diese geile Situation von der Klassenarbeit deiner älteren Tochter, wo doch die Aufgabe war, korrigiere diesen Satz. Und da stand dann, ja, ich will einen Apfel. Und da waren so Rechtschreibfehler drin. Also die sollten die Rechtschreibfehler korrigieren. Und der Satz war, ich will einen Apfel. Und was schreibt deine Tochter als Korrektur hin? Ich möchte gerne einen Apfel haben.
Genau, das war die Korrektur. Deswegen war das
so
nicht falsch. Das war
gut,
so
ja. Und die dumme Lehrerin hat natürlich keinen Punkt gegeben. Okay, ne?
Nein, hat keinen
Hätte
Punkt
man
gegeben.
Irgendeinen Bonuspunkt geben können, finde ich schon, weil es einfach
brillant. Ich auch.
Ja, natürlich, korrigier den Satz. Ja, das sagt man so nicht. Ich möchte gerne einen Apfel haben. Das fand ich einfach so gut. Echt, wirklich. Also da, ich glaube, da hast du wirklich so, ja, ich habe was richtig gemacht in meiner Erziehung.
Ich war voll stolz auf die, ja. War zwar ein Thema vorbei, aber ich war stolz.
Ja, ist doch, also ja, wirklich, ich finde, da hätte man wirklich so einen kleinen Bonuspunkt, zumindest einen halben, also ehrlich. Naja, und die Lehrerin so, falsch.
Oh, ja.
Na gut.
Ja, shit happens. Na, ja. So viel dazu, dass in der Schule auch erzogen wird.
Ja, genau. Ja. Aber das ist auch schon wieder so ein bisschen so beispielhaft fürs Schulsystem, weißt du? Nee, du hast die Aufgabe nicht richtig gemacht. Apfel wurde falsch geschrieben. Du hast zwar höflich geantwortet und einen viel besseren Umgangston als alle anderen, was total sozialtauglich in unserer Gesellschaft wirklich gebraucht wird, aber falsch.
Aber falsch.
Schema
trotzdem
F.
durchgefallen.
Ja, naja.
Ja. Jetzt möchte ich noch kurz auf die 5 Säulen der Erziehung eingehen von Frau Professor Dr. Scheffler. Die finde ich nämlich sehr gut.
Okay.
Also das ist so, was sollen die Eltern beachten? Das ist so mir wichtig. Jetzt geht es nochmal wirklich um wissenschaftlichere Sachen. Mhm. Also die 5 Säulen sollen so der Inbegriff davon sein für eine optimale Entwicklung und Entfaltung der Kinder. Mhm. Ja. Die erste Säule ist Liebe und emotionale Wärme. Mhm. Bedingungslose Liebe, also so geliebt werden, wie das Kind nun mal ist, mit allen Macken und Kanten. Braucht es jetzt mehr Regeln, braucht es weniger Regeln, whatever. Ne? Das Kind soll immer Sicherheit spüren und eigene Erfahrungen machen können. Das ist so die erste Säule.
Mhm.
Das zweite ist Respekt und Achtung. Da ist es wichtig, den Kindern Sachen zuzutrauen, wie beispielsweise irgendwelche Probleme selber zu lösen. Individualität ist wichtig zu fördern. Wenn mir wichtig ist, dass mein Kind einen Gruppensport macht, wie Fußball, muss das nicht heißen, dass mein Kind gruppensporttauglich ist.
Mhm.
Und da einfach hinzugucken. Wenn mir wichtig ist, dass mein Kind auf ein Gymnasium gehört, muss es aber nicht sein, dass das Kind da wirklich 6 Jahre es gut hinkriegt und da auch wirklich glücklich wird.
Mhm.
Wirklich auch individuell zu gucken. Das Kind eigene Erfahrungen machen zu lassen, ist super wichtig fürs Selbstwert. Dann gibt es die dritte Säule, Kooperation. Das ist natürlich super anstrengend, haben wir ja eben schon drüber gesprochen, weil Diskussion und Argumentation sind erlaubt und erwünscht.
Mhm.
Immer muss alles diskutiert werden. Es ist jetzt so, ja, es ist anstrengend.
Mhm.
Aber man kann ja auch wirklich versuchen, die Diskussion konstruktiv zu gestalten.
Mhm.
Und nicht, ja, doch. Ja, nein, doch, nein, ja, doch, ich will, aber du darfst nicht und fertig ist der Lachs. Klar ist das anstrengend und ich werde es wahrscheinlich auch verfluchen, wenn ich dann irgendwann Teenager-Mädels habe, die versuchen, Sachen mit mir zu diskutieren, werde ich es mit Sicherheit verfluchen, aber letztendlich ist es gut für deren Entwicklung, dass die gelernt haben, ihre Argumentationen zu setzen und durchzusetzen. Ne, die Kinder müssen auch mal gewinnen, immer daran denken. Es ist wichtig, bestimmte Regeln zusammen zu besprechen. Also manche Regeln setze ich. Ich werde bestimmt nicht mit meinen Kindern besprechen, wann die ins Bett gehen. Wenn die irgendwann älter sind, aber ja schon. Wenn ich dann sage, so 8:30 Feierabend und die Große dann irgendwann sagt, boah Mama, ernsthaft, kann ich nicht mal bis 9 irgendwie mal da bleiben? Und dann sage ich, oder bis 9:30, dann kann ich sagen, ja okay, bis 9, aber dann liest du noch was, weil ich möchte auch irgendwann unten Feierabend haben. Finde ich völlig legitim. Dann ist man aber ja im Gespräch. Und beide Seiten haben einfach eine Berechtigung an Argumentation. Auch wenn die Kinder schon klein sind, haben die eine Berechtigung. Aber ich kann für mich entscheiden, ist das eine, die ich nachvollziehen kann. Dass das Kind nicht zum Arzt will, weil es Angst vor der Spritze hat, das ist eine berechtigte Seite und eine berechtigte, ein berechtigtes Gefühl. Aber das heißt nicht, dass ich dann sage, nee, okay, kein Problem, Fritzchen, dann wir werden eine andere Lösung finden. Spritze gibt's jetzt nicht. Es geht da einfach darum, dass die Kinder nicht nur blind folgen, was die Erwachsenen sagen, sondern dass die auch hinterfragen dürfen. Dann gibt es noch die vierte Säule, Struktur und Verbindlichkeit. Die Kinder müssen sich auf die Eltern zu 1000% verlassen können. Das schafft Sicherheit und Orientierung im Alltag. Sonst ist es nämlich so, dass die Kinder die Erwachsenen nicht ernst nehmen. Was dazu führt, dass der Alltag und die Erziehung natürlich schwierig ist. Wenn ich meinen Kindern sage, und das sind diese leeren Drohungen, die wir Erwachsenen auch häufig machen, wenn du jetzt nicht das und das machst, dann gibt's heute Abend kein Fernsehen. Und die Kinder laufen einfach rum und du brüllst darum und machst weiterhin deine Konsequenzen, die du eh nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise durchsetzt, dann machst du dich unglaubwürdig. Und die letzte Säule ist dann die Förderung. Also jedes Kind hat eine natürliche Neugier. Davon bin ich auch persönlich absolut überzeugt. Manche mehr, manche weniger. Die wollen Dinge verstehen, die wollen Dinge ausprobieren. Aber die Frage ist, können wir denen das im Alltag und in deren Lebenswelt ermöglichen? Der Idealfall ist, dass die irgendwann eine selbstgesteuerte Bildung quasi haben. Also Kinder erschließen sich selber Zusammenhänge und ziehen daraus Schlüsse. Aber wir Erwachsenen begleiten das Ganze. Also wir setzen neue Reize, Impulse und Antworten auf Fragen. Das sinnvollste Lernen ist dann, wenn es halt nicht unter Zwang passiert. Und das ist halt auch in der Schule super schwierig, weil dann müssen die Sachen lernen. Die Frage ist halt, ist das Zwang, ist das kein Zwang? Und inwieweit ist diese Gratwanderung noch okay? Weil natürlich müssen die auch Sachen lernen, die die total bescheuert finden. Ich weiß nicht, wie viele Sachen ich überhaupt noch von meiner Schulbildung weiß, die für mich völlig irrelevant waren und total dämlich. Das sind einfach die 5 Säulen der Erziehung, wo ich einfach auch total hinterstehe. Ich glaube, wenn man das alles so mal mehr, mal weniger gut hinkriegt, dass dann die Entwicklung, die persönliche Entwicklung der Kinder einfach gut gefördert ist.
Okay, so. Was sollte man denn auf keinen Fall machen, beziehungsweise möglichst vermeiden?
Genau das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe. Also die fünf schlechten
Säulen. Okay, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Genau, danke. Tschüss. Also emotionale Kälte oder emotionale Überhitzung zum Beispiel. Das ist immer falsch. Also keine Beachtung des Kindes oder halt eine absolute Überbehütung. Das ist so emotionale Überhitzung. Immer um das Kind herum sein, ständig nach den Bedürfnissen abfragen, bei jedem Pups irgendwie reagieren. Das ist einfach viel zu viel. Ja, und emotionale Kälte ist ja klar, was damit gemeint ist, ne?
Ja.
Dann Missachtung und Bloßstellung und Diskriminierung, also psychisch wie physisch, ne? Die Kinder bloßzustellen vor allen Menschen ist einfach, auch wenn die Eltern das vielleicht witzig finden und es nicht so meinen, immer eine massive psychische Gewalt. Das Kind fühlt sich schwach. Was soll es denn sagen? Wenn das Elternteil dann anfängt mit, boah, hast du wieder nicht geduscht, du müffelst. Was soll es denn sagen? Wie soll es sich denn wehren?
Ja, ja.
Oder hast du schon wieder eine 5 vor allen Leuten? Bist du zu doof oder was?
Ach Gott.
Na, also diese ständige Witze auf die Kosten von Kindern machen, das kann wirklich große Schäden führen, weil das Kind dann denkt, dass es zu schwach ist, minderwertig ist, dass es nicht auffallen darf, dass es nicht anecken darf, dass seine Bedürfnisse nicht gut sind. Dann gibt es noch die dritte Säule, der Dirigismus. Das ist genau das, was wir eben auch besprochen haben. Der Erwachsene gibt vor und die Kinder müssen folgen. Wünsche und Bedürfnisse sind völlig egal. Die Autonomie der Kinder ist total eingeschränkt und die kriegen dann so mit, meine Meinung ist nichts wert, ich habe keinen Einfluss auf mich. Das ist genau das Gegenteil von diesem selbstbestimmten Handeln. Selber das Gefühl haben, ich kann mein Leben, mein Umfeld bestimmen, mitbestimmen. Habe ich ganz viele Kinder von im Moment, ich weiß auch nicht, warum das so ist, die sich entweder verhalten wie Arsch auf Eimer und immer allen anderen die Schuld geben dafür. Oder die sich gar nicht trauen, in irgendeiner Art und Weise sich zu irgendetwas zu positionieren. Weil die halt alles abgenommen bekommen haben. Also die können keine Entscheidungen treffen und haben totale Angst vor den Konsequenzen. Ich habe mit einem Mädel mal zusammen 1,5 Stunden gebraucht, damit sie eine Entscheidung treffen kann. Weil sie so blockiert dadurch war. Weil immer wenn sie irgendwas gemacht hat, das ist auch ein Scheidungskind, immer wenn sie irgendwas gemacht hat, entweder dem einen oder dem anderen nicht gefallen hat. Oder es hieß, das hast du nur gemacht für Mama, das hast du nur gemacht für Papa. Katastrophe.
Ja, das hast du auch mal, glaube ich, erzählt, dass du, wie du mit einer Jugendlichen übst, Entscheidungen zu treffen, wo sie dann entscheiden muss, willst. Ich glaube, das war sowas ganz Banales, irgendwie bei einer Eisdiele oder sowas. Genau, ja.
Das sind körperliche Höchstanforderungen für mich, weil ich das dann aushalten muss. Also ich muss mich da echt seelisch und moralisch drauf vorbereiten, wenn ich meine Jugendlichen, die das betrifft, treffe. Weil es für mich, ich bin ja dann immer relativ schnell und denen dann die Möglichkeit zu geben, weil die versuchen, mich zu lesen. Die versuchen, irgendetwas in mir zu lesen, was denen die Entscheidung nehmen kann. Und die sind auch gar nicht blöd. Die sagen,
was will die Frau Kutsch jetzt lieber machen? Was will die Frau Kutsch jetzt, was ich sage?
Genau. Und das kann ein falsches Zucken sein im falschen Moment. Dann kann es schon sein, dass ich denen das suggeriert habe, aus deren Sicht. Dann die vierte Säule ist Chaos und Beliebigkeit. Keine Struktur, keine logischen Konsequenzen. Und das ist, bitte Leute, Bestrafung ist absolut bescheuert, beknackt und sowas von 1900. Macht doch bitte logische Konsequenzen. Also ich habe auch noch mal so bei Instagram so ein Reel gesehen. Da hat eine Mutter, das Kind hat die Wand angeschmiert und die Mutter hat ganz klar gesagt, nee, das finde ich jetzt überhaupt nicht cool, dass du hier die Wand angeschmiert hast. Haben wir schon ganz oft besprochen. So, jetzt kannst du mal mit mir zusammen die Farbe holen und du machst das jetzt sauber. Das ist eine logische Konsequenz, weil das Kind dann halt kein Fernsehen gucken konnte in der Zeit, sondern die Wand wieder weiß kriegen musste. Das sind für mich logische Konsequenzen, die aber in Beziehung gehen bedeutet und die einen Sinn machen. Wenn ich mein Kind auf einem Fehlverhalten hin eine Woche kein Handy oder eine Woche kein Rausgehen gebe, was hat das mit der Situation an sich zu tun? Gar nichts. Und was ich häufig auch mache, ist, wenn die zum Beispiel Blödsinn gemacht haben, vor allen Dingen bei der Älteren, dann sage ich ja, was denkst du denn, wäre jetzt angemessen? Wie du das denn jetzt wieder gut machen kannst? Dass ich mit denen halt in die Kommunikation auch gehe, was, dass die sich was überlegen sollen, damit es wieder besser ist.
Aber das funktioniert doch nicht immer, oder? Also es gibt doch manche Situationen, wo es keine Konsequenz gibt, die jetzt passend auf die Situation wäre, vor allem wenn die Kinder jetzt älter werden, oder? Also wenn deine 14-jährige Tochter jetzt einfach, keine Ahnung, was Scheiße gebaut hat irgendwo, ist es dann, also würdest du dann nie sagen, okay, und heute gibt's jetzt dafür, nehme ich dir jetzt dein Handy weg oder sowas? Sondern würdest du immer versuchen, wenn die jetzt zum Beispiel sagt, ja, was weiß ich was, irgendwie, die hat sich dann die ganze Zeit nicht gemeldet oder kam viel später nach Hause als vereinbart oder sowas? Mhm.
Es kommt ja auf die Situation an, ne? Also wenn das Einzige ist, ich habe natürlich auch Familien und Jugendlichen, das Einzige, was zieht, ist Handy weg. Ja, ist zwar scheiße und es ist nicht das, was man will, aber die sollen, dann geht es aber um andere Sachen, sondern die sollen merken, dass es halt eine Konsequenz gibt und die können das beeinflussen. Wenn du das und das machst, kriegst du das Handy ja wieder und nicht, es ist einfach random weg. Ne, und wenn die natürlich, sagen wir mal so, wenn die nachts zum Beispiel einfach am Handy sind und das dürfen die nicht und die Eltern kriegen das raus, dann ist natürlich die Konsequenz, du kriegst es nachts nicht mehr, ich kann dir nicht vertrauen.
Ja, klar. Ja, genau. Aber ich glaube, so gerade wenn es in Richtung Teenager geht.
Gib mir mal ein Beispiel.
Zum Beispiel ist irgendwas in der Schule vorgefallen. Mhm. So, irgendwas ist in der Schule, die haben zum Beispiel einen anderen Klassenkameraden irgendwie angegangen, haben den beleidigt oder weiß ich nicht, sich mit dem gekloppt, ne, oder haben den Lehrer irgendwie beleidigt, haben sich da irgendwie scheiße verhalten. Was wäre dann deine logische Konsequenz daraus? Du gehst nicht mehr zur Schule oder du hast keinen, also weißt du, es müsste ja nach deiner Logik irgendeine Konsequenz sein, die in diesem Szenario passiert.
Ja, also Handy wegnehmen wäre ja zum Beispiel keine logische Konsequenz.
Genau, aber was wäre jetzt eine logische Konsequenz?
Also ich würde versuchen, mit der Schule darüber zu sprechen, ob der irgendwelche Arbeiten in der Schule machen könnte beim Nachsitzen.
Aber es wäre ja dann keine Maßnahme, die jetzt zu Hause dann stattfinden
wieso?
Würde oder so.
Nee, ja, mir gegenüber hat er sich ja auch nicht asozial verhalten.
Mhm.
Warum soll ich den denn, also das ist ja auch so ein Ding, die Schule versucht dann häufig, das auf die Eltern zu übertragen, aber wenn es in der Schule schon Anpfiff gab und da schon eine Konsequenz gab, dann werde ich natürlich zu Hause meine Meinung dazu sagen und sagen, ja, selbst schuld. Dumm gelaufen. Musst jetzt gucken, wie du die Suppe wieder auslöffelst. Aber warum soll ich denn dann zu Hause nochmal eine Konsequenz aussprechen?
Mhm. Okay, und was wäre jetzt die Konsequenz, wenn deine Tochter watscht der anderen Tochter eine? Dann gibt's Anschiss.
Ja, gibt's Anschiss. Gibt's Anschiss und, also kommt natürlich drauf an. Also die sind ja ständig zickig zueinander in dem Alter.
Ja, ne, aber ich meine jetzt, ne, ich versuche einfach irgendwelche, ich glaube, ich bin mal gespannt, wie es dann, ich glaube wirklich, dass es Situationen gibt, wo es einfach nicht die eine logische Konsequenz gibt, so, ne, deine Kinder sind 10 und 14, so, deine Kinder sind 10 und 14 und die 14-Jährige ist total arschig zu der Jüngeren und klatscht der so richtig eine und keine Ahnung. So. Und dann gibt es Anschiss, aber es gibt keine andere Konsequenz.
Weiß ich nicht, vielleicht überlege ich mir dann einfach so ein Arschlochglas. Bei jedem Mal, wenn die einfach sich nicht gut verhält, muss die da einen Euro reinschmeißen oder so. Keine Ahnung, weil die, was die ja wollen mit 14 ist Kohle und selbstbestimmt zu sein.
Ja, aber die Kohle und das Taschengeld hat ja nichts damit zu tun, hat ja nichts mit dem Konflikt zu tun. Das wäre
doch,
dann ja
das
quasi
hat ja
eine
was,
Bestrafung.
Wenn das öfters passiert, wenn das einmal passiert, glaube ich, würde ich keine Bestrafung machen. Wenn es ein dauerhaftes Problem ist, dann würde es ja um die soziale Kommunikation und das Miteinander in der Familie gehen und da würde ich schon einschreiten.
Aber dann würdest du auch eine Art Bestrafung einführen, wie zum Beispiel Taschengeldentzug, was nicht mit der ursprünglichen Situation zu tun hat.
Weiß ich nicht. Muss ich mir überlegen. Vielleicht frage ich dann auch, was findet ihr denn angebracht, wenn ihr euch gegenseitig prügelt? Dann können die das ja auch miteinander kommunizieren. Hm. Die werden ja dann auch was sagen. Ja, aber die Kleine macht das auch. Ja, was macht ihr denn? Was sollen wir denn machen, wenn ihr so miteinander umgeht? Was sollen wir denn dann machen? Was möchtet ihr denn dann von dem Gegenüber als Konsequenz haben? Kann ja auch sein, dass die sagt, dann räumt die immer das Zimmer der anderen auf. Oder die übernimmt den Dienst der anderen, wie Spülmaschine ausräumen. Mhm. Keine Ahnung, das ist ja jetzt, da wird mir schon was einfallen. Da wird mir schon was einfallen.
Naja, okay, aber ich finde es interessant, weil das ist ja auch, glaube ich, genau das, was du ja jetzt hier auch in der Folge gepredigt hast, irgendwie, ne, man muss es immer anpassen, man muss gucken, was passt und so, ne, und keine starren Linien. Da bin ich mal gespannt, ob du da nicht doch mal einen Hausarrest verhängst, obwohl das nichts mit der ursprünglichen Situation zu tun hatte.
Naja,
werden wir drüber reden.
Also sagen wir mal ganz ehrlich, ne, wer frei von Schuld ist, wirft den ersten Stein. Es werden irgendwelche Sachen passieren, die ich eigentlich nicht vertrete. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Ich habe ja auch schon einige Fehler mit meinen Kindern gemacht, ne? Aber generell vertrete ich das nicht.
Bei
uns gab es auch schon Fernsehverbot. Einfach random Fernsehverbot. Ja, aber in der Regel vertrete ich das nicht. Und in der Regel wird das bei uns auch so nicht gelebt.
Verstehe.
Und die fünfte und letzte Säule ist einseitige Überforderung versus mangelnde Förderung. Also entweder einseitige Überforderung, Leistung ist nie gut genug, du gibst immer dein Bestes und die Eltern sind nie zufrieden damit und geben dir immer das Gefühl, nicht gut genug zu sein, immer noch was Besseres erwarten zu wollen und auf der anderen Seite halt auch keine mangelnde, also und auf der anderen Seite auch gar keine Förderung. Da werden den Kindern natürlich wichtige Selbst- und Lebenserfahrungen genommen. Und da wird denen natürlich auch genommen, wie so das soziale Lernen ist, wie auch, wie kann ich mich in der Gesellschaft zurechtfinden und so, ne?
Ja, Leute, wie ihr seht, es war viel Diskussionspotenzial diesmal dabei, auch zwischen uns, obwohl ich ja noch keine Kinder habe, aber ich hinterfrage ja immer alles ganz fleißig. Ich sehe was du nicht siehst, heute mal ausfallen, weil wir heute schon so viel geplappert haben. Ich hoffe, ihr könnt es verkraften. Und wir sind sehr, sehr, sehr gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt. Das war ja doch ganz schön viel Holz und man hat ja auch schon gemerkt, es war Diskussionspotenzial auf jeden Fall da und ich glaube, dass ganz viele das auch ganz anders sehen, als wir jetzt hier erzählt haben oder vor allem.
Teilt das gerne mit uns.
Genau, teilt das gerne mit uns, was ihr davon gehalten habt. Wir freuen uns immer über Feedback. Und folgt uns gerne auf Instagram, wenn ihr möchtet. @hinterjedertür. Podcast ist unser Handle da. Und da posten wir auch immer fleißig Reels und Sarah gibt Einblicke in ihr Sozialarbeiterleben. Das haben wir jetzt seit ein paar Wochen neu. Vielleicht interessiert es euch ja. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und das nächste Mal wird es vielleicht wieder ein bisschen theoretischer. Schauen wir mal. Also bis dahin, habt schöne 2 Wochen und wir hören uns. Tschüssi.
Tschüss. Tschüssi.